möchte heute Nachmittag mit einer Frage beginnen, die Ihnen möglicherweise etwas einfältig oder auch sinnlos vorkommt. Möglicherweise wird die Frage, die ich Ihnen gleich stellen werde, möglicherweise wird sie Sie irritieren oder Sie gar zum Lächeln reizen. Ich versichere Ihnen aber, dass diese Frage durchaus ernst gemeint ist, nicht sinnlos ist und auch nicht einfältig ist. Die Frage lautet, hören Sie genau zu, die Frage lautet, warum schrieb der Apostel Paulus Briefe? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Warum schrieb Paulus Briefe? Warum schrieb Petrus Briefe? Warum schrieb Johannes Briefe? Warum schrieben sie alle Briefe? Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, aber über zwei Drittel des Neuen Testamentes besteht aus Briefen. Briefe, die zu irgendeinem Zeitpunkt geschrieben, überbracht und dann hoffentlich auch gelesen wurden. Aber warum waren es gerade Briefe? Lauter Briefe. Ist doch eigentümlich. Und darum nochmal die Frage, warum schrieb Paulus Briefe? Ah, es ist wahr. Ich werde Ihnen aber die wirkliche Antwort verraten. Die ist ganz einfach. Der Apostel Paulus schrieb Briefe, weil er für etwas anderes keine Zeit hatte. Paulus, Petrus, Johannes und wie sie alle hießen, schrieben Briefe, weil für umfänglichere Werke einfach keine Zeit war. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen schon mal darüber nachgedacht, warum der Apostel Paulus kein Lehrbuch über Theologie und Gemeindeaufbau geschrieben hat. Das wäre doch durchaus denkbar. Stellen Sie sich vor, Paulus hätte ein Lehrbuch geschrieben zum Thema der Gemeindeaufbau von A bis Z. Wäre doch wunderbar. Hätten wir alles aus erster Hand. Dann bräuchten wir keine echten oder selbsternannten Gemeindeaufbauexperten, die dann die Verlage bemühen mit ihren vielen Büchern. Wir müssten nur noch ein paar Kommentare schreiben, das wäre alles. Aber der Apostel Paulus schrieb keine Lehrbücher. Er schrieb nur Briefe, immer und immer wieder nur Briefe. Und er tat das, weil für etwas anderes keine Zeit war. Die Zeit der Entstehung des Neuen Testamentes war eine wilde Zeit. Die Jahre der Entstehung des Neuen Testamentes, insgesamt waren es nicht viel mehr als 50 Jahre, waren wilde Jahre. Da war keine Zeit zum Bücherschreiben. Da blieb gerade noch Zeit für Briefe. Paulus hat also nicht deswegen so viele Briefe geschrieben, weil er Briefe schreiben aus irgendeinem Grund so unwahrscheinlich toll fand, sondern weil er mit den anderen Aposteln in einer wild bewegten Zeit lebte. An ihm und den anderen Aposteln hing eine riesige Verantwortung. Oft musste er blitzschnell reagieren und rasch eingreifen, um Schaden zu verhüten, und darum schrieb er Briefe. Freudige Briefe, traurige Briefe, messerscharfe Briefe, hammerharte Briefe, lehrhafte Briefe, praktische Briefe. Nur eins, Bücher und Nachschlagewerke hat er nicht geliefert. Die Zeit war zu knapp. Und an einer Stelle in der Bibel hat Paulus das sehr anschaulich beschrieben. In einem seiner Briefe an die Christen in der Hafenstadt Korinth schreibt er, das ist 2. Korinther 11, 24 bis 28, von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Apostelalltag. Die Zeit der Entstehung des Neuen Testamentes war eine wilde Zeit, nehmen Sie das mit heute. Das Neue Testament ist nicht in behaglichen Studierzimmern entstanden, wo Pfeife rauchende Apostel vor sich hinschrieben. Es ging nicht beschaulich und nett zu. Die meisten Briefe des Neuen Testamentes entstanden in Beunruhigung und Hektik und Eile, weil Gefahr im Verzug war. Fast ein Drittel der Briefe des Neuen Testamentes stammt aus Gefängnissen oder wurde in der Verbannung verfasst. Und nicht wenige, die damals schrieben, starben vor ihrer Zeit unter dem Beil des Henkers oder unter den Steinwürfen des Pöbels. Und dennoch, und das ist nun das Erstaunliche, und dennoch sind die Briefe des Neuen Testamentes von großer Klarheit und Tiefe und Schönheit. Sie präsentieren die Wahrheit Gottes auf engstem Raum zusammengepackt. Generationen von Theologen, von Pastoren und Predigern haben nicht auszuschöpfen vermocht, was ihnen da an Einblick in die Geheimnisse Gottes angeboten wurde. Und wo immer Menschen sich diesen Schriften aussetzten, sie lasen und sie ernst nahmen, wurden sie von der Wahrheit des lebendigen Gottes gepackt und umgetrieben und verändert. Das ist wirklich ein erstaunliches Phänomen. Und es ist für mich nur so erklärbar, dass hinter den Verfassern der neutestamentlichen Schriften ein anderer stand, der ihre Gedanken lenkte und ihnen einhauchte, was sie schreiben sollten, der Heilige Geist des lebendigen Gottes. Schauen wir uns an, wie sie entstanden, die Schriften des Neuen Testamentes, von der Apostelgeschichte bis zur Offenbarung. Ich verspreche Ihnen so viel, es wird ein spannender Weg sein, den wir zurücklegen werden. Und der erste Schritt auf diesem Weg wird der sein, dass wir die Welt, in der ein Paulus, ein Petrus, ein Jakobus, ein Johannes lebte, dass wir die ein bisschen genauer kennenlernen. Schnuppern wir also hinein in die Alltagswelt der Apostel. Ich möchte Ihnen vier Stichworte geben, die einen Einblick in die Alltagswelt der Apostel erschließen. Diese Stichworte sind etwas rätselhaft. Sie lauten: erstens Straßen, zweitens Städte, drittens Diplomatensprache, viertens Synagogen. Schauen wir uns das an. Straßen. Eine der ganz großen umwälzenden Neuerungen zur Zeit der Apostel waren Straßen, gefestigte, gepflasterte Straßen, die das ganze römische Weltreich von Norden nach Süden und von Osten nach Westen durchzogen. Für uns heute sind Straßen ja etwas sehr Gewöhnliches. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass wir im Westen der Bundesrepublik ein bisschen zu viel von ihnen haben. Zur Zeit der Apostel war das aber auf jeden Fall anders. Noch 20 Jahre vor Jesu Geburt gab es im Römischen Reich sehr wenige Straßen und die waren schlecht. Reisen war schwierig, mühevoll und gefährlich. Das änderte sich in dem Moment, als Kaiser Augustus an die Macht kam. Augustus ließ Straßen bauen, viele. Und sie hatten alle eine Eigenschaft, sie führten alle irgendwie auf die Stadt Rom zu. Da gab es die Appische Straße, die Flaminische Straße, die Emilische Straße, die Aurelische Straße, die Via Julia Augusta, die ging über die Alpen. Es gab Straßen in Gallien, in Griechenland, in Kleinasien, in Galatien, in Spanien. Augustus baute Straßen. Wofür? Für seine Truppen. Er musste sie schnell von einem Ende des Römischen Reiches zum anderen hin und her bewegen können, um das Reich zusammenzuhalten. Das gibt Ihnen einen Einblick, wie groß das Römische Reich damals war. Gleichzeitig dienten die Straßen aber auch der schnellen Nachrichtenübermittlung. Augustus rief den Cursus Publicus ins Leben, das eine Art Expresspost, die Menschen und Pakete und Briefe und Nachrichten transportieren konnte. Viele Menschen nutzten die neu entstandenen Straßen. Reisen wurde plötzlich einfach. In der kleinen asiatischen Stadt Hierapolis hat man vor einigen Jahren den Grabstein eines Kaufmanns ausgegraben. Und auf diesem Grabstein war vermerkt, dass dieser Kaufmann im Laufe seines Lebens sage und schreibe 72 Mal von Hierapolis nach Rom und zurückgereist ist. Noch 60 Jahre vorher wäre das undenkbar gewesen. Die Christen haben schnell die ungeheuren Chancen dieses neuen Straßensystems erkannt und genutzt. Das heißt, die christlichen Missionare, die Apostel, waren auf den Straßen unterwegs. Apostelalltag war Straßenalltag. Und das führt uns gleich zum nächsten Stichwort, Städte. Der Alltag der Apostel spielte sich in Städten ab. Paulus, Petrus, Barnabas, Silas, Timotheus, Lukas, Markus sind nicht in die Käfer gegangen, in die kleinen Dörfer. Sie haben sich mit großer Sturheit auf die Städte konzentriert. Und sie sind auch nicht in irgendwelche Städte gegangen, sondern sie wählten bewusst die Zentren aus. Städte also, in denen sich der Handel, die römische Verwaltung, das römische religiöse Leben konzentrierten. All die Städte, die uns aus dem Neuen Testament so gut bekannt sind, Korinth, Ephesus, Thessaloniki, Philippi, Rom, waren Zentren, in denen sich das Leben ballte. Und dorthin gingen die Apostel, dorthin spielte sich ihr Alltag auf. Ich habe Ihnen eine Folie mitgebracht, auf der Sie die Missionsreisen des Paulus sehen können. Na, nicht genau die Strecke, das ist immer so kompliziert. Ja, aber die Städte, die er berührt hat. Rot, erste Missionsreise. Grün, zweite Missionsreise. Blau, dritte Missionsreise. Wenn Sie später die Kassette hören, wird Ihnen das sehr rätselhaft vorkommen. Auf seiner ersten Missionsreise hat Paulus die Insel Zypern, Antiochia, Ikonion und Lystra besucht. Antiochia gibt es zweimal, einmal in Syrien und einmal in Pisidien. Im Laufe der zweiten Missionsreise erreichte er, jetzt müssen Sie bei Grün gucken, Philippi, Thessaloniki, Beröa, Athen und Korinth. Und die dritte Missionsreise führte ihn dann über Ephesus, Caesarea, Jerusalem, Melite, nicht Malta, nach Rom. In Korinth hat Paulus 1,5 Jahre verbracht, in Ephesus war er sogar über 2 Jahre. Der Alltag der Apostel war ein Alltag in Städten. Und wenn in den Städten Gemeinden entstanden waren, dann ging es von den Städten aus ins Umland, in die kleinen Dörfer, in die Käfer. Und damit sind wir schon am dritten Stichwort, Diplomatensprache. Jede Epoche hat ihre Diplomatensprache, also eine Sprache, die in aller Welt verstanden wird und mit der man sich so ziemlich überall verständlich machen kann. Heute ist diese Diplomatensprache Englisch, zur Zeit der Apostel war es nicht Latein, Griechisch, genau. Das ganze große römische Weltreich hatte eine verbindende Sprache, das war Griechisch. An römischen Schulen wurde in der Regel in griechischer Sprache unterrichtet, Griechisch war schick. Wer schick sein wollte, sprach Griechisch. Und wer Griechisch sprechen konnte, wurde fast überall im Römischen Reich verstanden. Auch das war noch 100 Jahre vor Christi Geburt anders. Erst durch Kaiser Augustus und sein gefestigtes römisches Weltreich breitete sich die griechische Sprache vom Osten in den Westen hinein aus. Und das war wichtig für den Alltag der Apostel. Sie mussten nämlich keine Missionssprachschulen gründen und keine Volkshochschulkurse für angehende Missionare abhalten. Sie sprachen und schrieben einfach auf Griechisch und wurden überall verstanden. Und jetzt wird Ihnen wahrscheinlich auch klar, warum das Neue Testament auf Griechisch geschrieben ist. Damit es überall verstanden wurde. Paulus war Jude, Petrus war Jude, Jakobus war Jude. Heimatsprache Hebräisch. Und doch schrieben und predigten sie alle auf Griechisch. Viertes Stichwort, Synagogen. Wenn die Apostel eine Stadt zum ersten Mal betraten, dann brauchten sie einen Anlaufpunkt, wo sie starten konnten. Und dieser Anlaufpunkt war oft, nicht immer, es gab Ausnahmen, die Synagoge der Stadt. Wenn Sie das nachschlagen wollen, Apostelgeschichte 13, 4 bis 5, Apostelgeschichte 13, 14 bis 15, Apostelgeschichte 14, 1 bis 3, Apostelgeschichte 17, 1 bis 3, Apostelgeschichte 18, 4, Apostelgeschichte 18, 24 bis 26. Steht alles auf Ihrem Infoblatt drauf. Sie finden all die Themen immer wieder. Ich habe Ihnen alles aufgeschrieben. Sie müssen das nicht alles mitschreiben. Ja? Ich sage das nur zur Orientierung. Überall im Römischen Reich gab es Synagogen und die Juden beeindruckten viele durch ihre Andersartigkeit und ihr konsequentes Leben. Viele Menschen, auch Heiden, auch Römer, fühlten sich zu ihnen hingezogen. Josephus berichtet, dass Griechen und Römer in den Synagogen von dem Gott Israels hörten. Es gab Griechen und auch Römer, die zum jüdischen Glauben übertraten. Manche wurden auch nur Gottesfürchtige, das heißt, sie hielten sich zur jüdischen Gemeinde, traten aber nicht vollständig über, ließen sich also nicht beschneiden. Für die Apostel war es eine Selbstverständlichkeit, zunächst in die Synagogen zu gehen, wenn sie evangelisieren wollten, weil sie auf jeden Fall dort Menschen antrafen, die schon vorbereitet waren, die schon etwas wussten von Gott. Straßen, Städte, Diplomatensprache, Synagogen. Diese vier Dinge prägten die Alltagswelt der Apostel ganz entscheidend. Doch schauen wir noch etwas genauer hin. Ich lade Sie jetzt ein zu einem Rundgang durch die griechische Hafenstadt Korinth im Jahr 51 nach Christus. Also wir begeben uns in Gedanken in die Hafenstadt Korinth. Wir nähern uns der Stadt Korinth aus südöstlicher Richtung vom Hafen Kenchreae aus. Das sind 7 Kilometer, die wir zurücklegen müssen. Busse, Bahn, Taxi, Elektrizität sind noch nicht erfunden und darum gehen wir, wie alle anderen, zu Fuß. Von Weitem schon sehen wir die Stadt. Sie liegt am Fuß eines Berges und oben auf dem Berg, da ist die Akropolis, eine Stadtburg. Dort oben stehen Stadtsoldaten und bewachen die Umgebung. Noch bevor wir die Stadt betreten, riechen wir sie. Das hängt damit zusammen, dass in Korinth, wie in allen antiken Städten, der Müll der Einfachheit halber auf die Straße gekippt wird. Dort sammelt er sich an den Häuserecken, bei Regen schwimmt er die Straße entlang. Wir betreten die Stadt. Sie ist förmlich vollgestopft mit Häusern. Rund 100.000 Menschen leben hier auf engstem Raum zusammen. Die Wohnungen sind so klein, dass das Leben am Tage sich draußen abspielt, auf den Straßen und Plätzen. Und damit Sie sich in Korinth auch zurechtfinden, habe ich Ihnen einen Stadtplan mitgebracht. Wir kommen von da, ja, da ist die Straße nach Kenchreae da unten. Von der Kenchreae Straße kommen wir als erstes zum Rathaus und zum Marktplatz der Stadt. Agora heißt der, steht da auch. Hier finden wir unzählige kleine Läden, die förmlich überquellen von Waren, Stoffe in allen Farben, vor allem aber in Rot, Purpur aus der Stadt Philippi, Gewürze aus Arabien, Keramik, Metallwaren und natürlich Sklaven. Händler mit Esel- und Ochsenkarren sind beständig dabei, irgendwelche Waren aus- oder ein- oder umzuladen. Und rechts um die Ecke, in der Nähe des Poseidon-Tempels, sehen wir einen ungepflegt aussehenden, bärtigen Mann, der Sklaven verkauft. Die Sklaven, Frauen und Männer aus verschiedenen Ländern, sind der Einfachheit halber mit Ketten an den Boden gepflockt. Schräg gegenüber sehen wir das Gefängnis, gelb. Dort ist man gerade dabei, einen entlaufenden, schreienden Sklaven ins Innere des Gebäudes zu zerren. Die Leute lassen sich durch schreiende Sklaven nicht weiter stören, so etwas ist man hier gewohnt. Gewöhnt ist man auch an die vielen Armen auf den Straßen. Sie sitzen einfach da, dumpf und regungslos. Viele sind schmutzig und verkommen, manche auch krank. Krankenhäuser, Sozialfürsorge, Obdachlosenhilfe, all das gibt es in Korinth nicht. Reiche und Arme leben hier direkt nebeneinander, die stolpern förmlich übereinander. Und doch nimmt keiner den anderen richtig wahr. Man hat sich an die Armut gewöhnt, man ist gleichgültig geworden. Bei den Nordwestläden, NW steht da, grün, entdecken wir das Schild Fleischerei. Hier gibt es Fleisch in Hülle und Fülle. Es kommt zum größten Teil aus den Tempeln, wo jeden Tag Tiere den Göttern geopfert werden. Das heißt, geopfert werden nur die Innereien der Tiere. Der Rest des Fleisches geht an Restaurants, die direkt neben den Tempeln stehen und wo man ausgezeichnet essen kann. Was dort nicht gebraucht wird, wird in die Fleischereien der Stadt geliefert. Vor dem Laden herrscht ziemliches Gedränge, als wir ankommen. Denn morgen ist das Fest der Göttin Hera Akraia. Da wollen die Leute noch einkaufen, denn an diesem Tag wird nicht gearbeitet. Die Stadt ist angefüllt mit Menschen. Viele sitzen in den Säulengängen und unterhalten sich. Andere sitzen nur einfach da und schauen dem Treiben zu. Und so vielfältig wie die Menschen in der Stadt sind auch die Religionen. Die meisten Bewohner von Korinth sind Anhänger griechischer Götterkulte. In der Stadt finden sich Tempel für Apollo, für Herakles, Poseidon, Hera, Hermes, Fortuna und Octavia. Etwas weiter außerhalb der Stadt findet sich noch ein Tempel. Der für die Göttin Aphrodite, die Göttin der Liebe. Die Männer erzählen immer mit einem Augenzwinkern davon. In dem Tempel soll sich so allerhand abspielen. Einige Einwohner der Stadt, die von anderswo hierher gezogen sind, hängen Naturreligionen an. Und natürlich gibt es in Korinth auch Magier, Okkultisten, die versuchen, die Menschen mit ihren Beschwörungen und ihrer Zauberei in den Bann zu ziehen. Ab und zu kann man auch einige Juden sehen, die sich ihren Weg durch die Menge wagen. Im Hermes-Tempel ist ein Kultgottesdienst im Gang. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Rhythmische, weiche Musik dringt aus den geöffneten Tempelportalen. Drinnen sehen wir dicht gedrängt die Menschen stehen. Sie wiegen sich im Takt der Musik hin und her, die Augen geschlossen, die Hände über den Kopf erhoben. Einige tanzen in Ekstase, haben die Welt um sich herum völlig vergessen. In einer der vorderen Reihen stößt eine Frau fremde, lallende Laute aus, die Augen halb geschlossen. Eine Ansammlung von Menschen steht vor ihr, schaut fasziniert zu, lauscht ergriffen. Stundenlang dauert diese Kultfeier, bevor die Menschen erschöpft nach Hause gehen. In Korinth leben alle Religionen friedlich nebeneinander. Kein Mensch behauptet, dass seine Religion die ausschließliche Wahrheit sei. Jeder hat seine persönliche Wahrheit und lässt die anderen in Ruhe. Das sieht ganz friedlich aus. Aber es hat auch eine Kehrseite. Das Leben in Korinth ist sehr oberflächlich. Die Leute sind ich-bezogen. Sie leben dahin laut und fröhlich. Aber unter der Ausgelassenheit und Fröhlichkeit lauert eine tiefe Leere. Am Tempel des Apollo vorbei gehen wir zum Nordmarkt Grün. Dort beginnt das Rotlichtviertel von Korinth. Berühmt-berüchtigt in ganz Griechenland. St. Pauli-Atmosphäre zweiter Klasse. Hier prägen Matrosen aus den Häfen Kenchreae und Lichaion das Bild. Aber auch viele Korinther sind hier unterwegs. Einige gut angezogene Herren. Und auch einige römische Veteranen, die sich in der Stadt angesiedelt haben. Sogar einige stadtbekannte Philosophen finden wir hier. Sie vertreten die Auffassung, dass es egal sei, was man mit seinem Körper macht, solange nur der Geist intakt bleibt. Viele Leute sind hier, Leute, die sich ausgelebt haben und nun ausgebrannt sind, mit einem Hunger nach Leben in den Augen. Soweit einmal ein Rundgang durch die Stadt Korinth und ihre Alltagswelt. Ich möchte darauf hinweisen, dass das keine Erfindung von mir ist, sondern dass das sauber recherchiert ist. Wenden wir uns nun der Entstehung der neutestamentlichen Briefe, der Apostelgeschichte und dem Buch der Offenbarung zu. Kapitel 3, 50 Jahre, die es in sich hatten. Die Briefe des Neuen Testamentes, die Apostelgeschichte und das Buch der Offenbarung sind in einem Zeitraum von rund 50 Jahren entstanden. Und diese 50 Jahre hatten es in sich. Denn in diesen 50 Jahren hat sich innerhalb der christlichen Gemeinden sehr viel verändert und getan. Ganz grob kann man die ersten 50 Jahre der christlichen Gemeinden in zwei Abschnitte einteilen. Die Phase der Grundlegung, sie dauerte ungefähr von 40 bis 65 nach Christus, und eine Phase des Umbruchs. Sie erstreckte sich von dem Jahr 65 bis etwa 90, 95 nach Christus. Die erste Phase, die Phase der Grundlegung, begann mit der Entstehung der Urgemeinde in Jerusalem. Die Urgemeinde war in vieler Hinsicht eine vorbildliche Gemeinde. Sie war stark in der biblischen Lehre. in der Gemeinschaft und im Gebet. Sie schuf etwas noch nie Dagewesenes, nämlich eine organisierte Armenfürsorge, und sie war sehr missionarisch. Viele Menschen in Jerusalem und im Umfeld von Jerusalem kamen zum Glauben, sogar Priester und Pharisäer. Allerdings ging von der Urgemeinde in Jerusalem auch die erste wirklich gefährliche Verfälschung des Evangeliums aus. Wir werden gleich noch davon hören. Die Phase der Grundlegung setzt sich dann fort mit der Vertreibung von vielen Christen aus Jerusalem, der Bekehrung des Saulus von Tarsus, den Missionsreisen des Paulus und der Gründung von vielen Gemeinden in Kleinasien, Griechenland und vielleicht ganz spät auch Spanien. Die Phase der Grundlegung war eine Phase des Aufbaus. Sie war nicht ohne Schwierigkeiten. Es gab von Anfang an Widerstände gegen die missionarische Arbeit der Christen, aber insgesamt gesehen war es doch eine Zeit relativer Ruhe. In diesem Zeitabschnitt zwischen 40 und 65 nach Christus waren die Apostel von großer, kaum zu überschätzender Bedeutung. Sie waren es, die die Fundamentarbeit, die Grundlegungsarbeit erledigten. Man könnte zugespitzt sagen, die Kirche der ersten 25 Jahre war eine Apostelkirche. Sie wurde entscheidend von den Aposteln bestimmt. Und Paulus hat das im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, einmal so zusammengefasst. Die Kirche steht, so schrieb er, auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Die Apostel sorgten dafür, dass die Gemeinden ein festes Fundament bekamen. Das Fundament der Wahrheit Gottes. So, und dann, Mitte der 60er Jahre, trat eine Veränderung ein. Die junge Kirche erlebte nun organisierte und reichsweite Verfolgungen. Die Verfolgungen als organisierte Verfolgungen, flächendeckend, begannen unter Nero, unter Kaiser Nero und steigerten sich später unter Kaiser Domitian und Diokletian. Und damit war die Zeit der relativen Ruhe vorbei. Und gleichzeitig passierte noch etwas. Die Generation der Apostel trat nach und nach ab. Paulus und Petrus wurden hingerichtet, Jakobus kam um. Mehr und mehr war die Kirche auf sich selbst gestellt. Einzig der Apostel Johannes hat wahrscheinlich bis Mitte der 90er Jahre vor allem die Gemeinden in Kleinasien begleiten können. Aber insgesamt vollzog sich Mitte der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts ein Umbruch. Die Phase des Umbruchs. So, und beide Phasen, Phase der Grundlegung, Phase des Umbruchs, haben im Neuen Testament deutliche Spuren hinterlassen. Zu den Büchern oder Briefen der Grundlegung zählen, ich zähle auf, der Galaterbrief, die Thessalonicher Briefe, die Korintherbriefe, der Römerbrief, der Epheser, Kolosser und Philipperbrief, sowie der Jakobus und der Hebräerbrief. Der Abschluss der Phase der Grundlegung wird dann durch das Buch der Apostelgeschichte markiert. Die Apostelgeschichte blickt zurück auf die ersten 25 Jahre. Und sie zieht eine Art Zwischenbilanz. Zu den Büchern oder Briefen des Umbruchs gehören dann der erste und zweite Timotheusbrief, der Philemonbrief, der Titusbrief, die zwei Petrusbriefe, die drei Johannesbriefe und der Judasbrief. Das Buch der Offenbarung, wahrscheinlich Mitte der 90er Jahre auf der Insel Patmos entstanden, rundet dann mit seinem Ausblick in die Zukunft den neutestamentlichen Kanon ab. Dem Folgenden werden wir jetzt folgendermaßen vorgehen. Wir werden zunächst die Bücher der Grundlegung kennenlernen. Danach werfen wir einen Blick auf die Zwischenbilanz der Apostelgeschichte. Und anschließend sind die Bücher des Umbruchs an der Reihe. Ganz zum Schluss dann noch einen raschen Blick auf das Buch der Offenbarung. Gehen wir also mitten hinein, die Bücher der Grundlegung. Der früheste Brief des Neuen Testamentes ist der Brief des Paulus an die Gemeinden in der römischen Provinz Galatien, der Galaterbrief. Bereits dieser erste Brief führt mitten hinein in die Auseinandersetzung um die Wahrheit des Evangeliums. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es so einen sanften Start gab für die Christen. Es Das Leben der Christen war von Anfang an von Auseinandersetzung geprägt. Es hat nie Ruhe gegeben. Und der Galaterbrief ist denn auch eine Kampfschrift, ein flammendes Plädoyer dafür, dass Menschen allein durch Jesus mit Gott versöhnt werden können. Von Anfang an hat es keine Ruhe gegeben um die Wahrheit. Sie wurde angegriffen, verdreht, verwässert, verfälscht, ausgehebelt, unterdrückt. Von Anfang an. Und darum spiegeln sämtliche Briefe des Neuen Testamentes diesen Kampf, diese Auseinandersetzung um die Wahrheit ganz deutlich wider. Der Galaterbrief. Alles beginnt mit einem Besuch. Aus der Urgemeinde in Jerusalem ist Petrus zu der neu entstandenen Gemeinde gekommen, in Antiochia. Auch Paulus ist anwesend. Nun, was tut man, wenn hoher Besuch kommt? Man bringt etwas Leckeres auf den Tisch. Und so sitzen in Antiochia die Christen zusammen. Einige waren vorher Juden, einige Heiden. Jetzt sind sie alle Christen. Und dann geht die Tür auf und da kommen noch ein paar Leute herein. Auch aus Jerusalem, auch aus der Urgemeinde. Und jetzt wird es schlagartig ungemütlich. Die Leute, die da reinkommen, stehen da und starren den Petrus an. Der arglos am Tisch sitzt, ein paar ehemalige Heiden neben sich. Und die Leute aus Jerusalem verziehen leicht angewidert die Mundwinkel. Wie kann Petrus als Jude sich nur mit Heiden an denselben Tisch setzen? Weiß er denn nicht, dass er sich dadurch verunreinigt? Und Petrus spürt die Blicke in seinem Rücken. Und er begreift, was gespielt wird, und die alte Feigheit greift nach ihm. Abrupt verlässt er den Tisch, seine Augen suchen den Ausgang. Andere tun es ihm nach, lähmende Stille im Saal. Die Juden ziehen sich von den Heiden zurück, obwohl doch alle zu Jesus gehören. Die Stimmung ist zum Zerreißen angespannt und da hinein, die schneidende, nur mühsam beherrschte Stimme des Paulus. Petrus, du bist Jude wie ich. Und genau wie ich weißt du, dass kein Mensch aus eigener Kraft nach den Geboten und Ordnungen Gottes leben kann. Du kannst das nicht und ich kann das nicht. Aber wir beide wissen, dass nur der Glaube an Jesus uns beide gerettet und mit Gott versöhnt hat. Wie kannst du jetzt diesen Leuten aus Jerusalem nachgeben und dich von deinen Brüdern absondern? Überlege, was du tust und handle nicht aus Feigheit und Heuchelei. Sie können diesen Vorfall nachlesen, den habe ich nicht erfunden. Er wird genau berichtet. Galater 2, 11 bis 16. Ich lese ihn jetzt nicht nochmal vor. Die ganze Sache hat ein Nachspiel. Immer wieder tauchen nun in den Gemeinden von Galatien Leute auf, die aus der Jerusalemer Urgemeinde kommen. Jedenfalls angeblich. Sie stiften Unruhe. Sie behaupten, dass nur diejenigen wahre Christen sein könnten, die sich beschneiden lassen und alle jüdischen Reinheitsgesetze, Feste und Opfergebräuche einhalten. Und gleichzeitig warnen sie vor Paulus. Sie behaupten, er wäre gar kein richtiger Apostel. Man solle lieber gar nicht auf ihn hören. Die Verwirrung ist groß. Denn auch die Leute aus Jerusalem sagen, sie seien Christen und glaubten an Jesus. Immer mehr Leute in den Gemeinden Galatiens beginnen, das anzunehmen, was sie sagen. Damals hat in der Tat ganz am Anfang sofort alles spitze auf Knopf gestanden. Es ging in dieser Auseinandersetzung nicht nur um ein paar Nebensächlichkeiten, sondern um das Zentrum. Es ging um die Frage, wie kommt ein Mensch mit Gott ins Reine? Wie wird ein Mensch mit Gott versöhnt? Durch Einhalten der Gebote, der Opfer- und Reinheitsgesetze oder durch die Lebenshingabe, durch den Glauben an Jesus und seinen stellvertretenden Opfertod. Darum ging es. Für uns heute ist die Sache nicht so leicht nachzuvollziehen. Das hängt damit zusammen, dass wir in einem Land leben, in dem die Gebote Gottes sowieso keine Rolle mehr spielen. Aber in Israel, in Jerusalem, da gab es viele Juden, das waren glühende Verfechter der Gebote und Ordnungen Gottes. Sie konnten sie zwar selbst nicht halten, aber sie fochten nichtsdestotrotz mit einem inneren Feuer für die Satzungen Gottes. Und es war unerträglich für sie, dass allein der Glaube an Jesus Menschen retten sollte und nicht die Beschneidung und die Einhaltung der Reinheitsgebote. Diese Leute sind damals tatsächlich aus der Urgemeinde in Jerusalem gekommen. Einige werden Juden gewesen sein, die von vornherein gegen das Evangelium eingestellt waren. Andere waren vielleicht Juden, die eine oberflächliche Bekehrung zu Jesus vollzogen hatten. Denken Sie an heute Morgen, ja, die Daumen, oberflächlich. Und die dann in ihre alte Denk- und Lebensart zurückgefallen waren. Und ich bin sicher, es gab unter diesen verwirrungsstiftenden Leuten mächtige, beeindruckende Persönlichkeiten, die wirklich die Leute faszinierten. Und in dieser Lage hat Paulus den Galaterbrief geschrieben. Ein Rundbrief an alle Gemeinden in der Provinz Galatien. Und er berichtet zunächst mal von seiner Berufung zum Apostel, Galater 1, 11 bis 24, und danach ausführlich über die Anerkennung seiner Arbeit durch die Apostel in Jerusalem, Galater 2, 1 bis 10. Das war wichtig, denn es war ja die Nachricht verbreitet worden, er wäre gar kein richtiger Apostel. Und dann kommt er zum Punkt. Paulus stellt Fragen, Galater 3, 1 bis 3. O ihr unverständigen Galater, schreibt Paulus, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr es angefangen, wollt ihr es im Fleisch vollenden? Zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie könnt ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zuwenden, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Galater 4, 8 bis 10. Und dann macht Paulus für sie einen Durchgang durch das Alte Testament. Er zeigt, dass der Frieden mit Gott durch den Glauben kommt. Er fügt Bibelstelle an Bibelstelle, Baustein auf Baustein. Kapitel 3, ihr könnt es nachlesen. Und er stellt fest, ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und dann kommt noch eine Warnung hinterher. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nicht nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Sehr wahrscheinlich hat der Galaterbrief die größte Verwirrung und Unruhe beheben können, aber ganz beigelegt war die Sache damit noch nicht. Ein Jahr nach Abfassung des Briefes an die Galater im Jahre 49 nach Christus ist Paulus mit Barnabas und einigen anderen nach Jerusalem gereist, um die Sache mit den anderen Aposteln zu besprechen. Können Sie nachlesen, Apostelgeschichte 15, 1 bis 6. In Jerusalem hat ein Konzil der Apostel stattgefunden und das, was Paulus im Brief an die Galater geschrieben hatte, ist hier grundsätzlich bestätigt worden. Die Apostel in Jerusalem haben sogar noch, um die Sache endgültig beizulegen, einen offiziellen Brief an die Gemeinden in Kleinasien verfasst, der dann durch Paulus und Barnabas überbracht wurde. Dieser Brief ist im Wortlaut erhalten. Sie können ihn in der Apostelgeschichte nachlesen. Apostelgeschichte 15, 22 bis 29. Ich lese jetzt nur einen Vers daraus vor, Vers 24, der ist sehr interessant. Da heißt es in diesem Brief, weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, also die schreiben aus der Urgemeinde in Jerusalem, nicht? Weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, sagen wir Folgendes. Zack, 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 zack. Offensichtlich haben sich also Leute aus der Jerusalemer Urgemeinde auf den Weg zu den Gemeinden in Kleinasien gemacht und dort massiv eingegriffen, ohne dass die Leitung in Jerusalem davon wusste. Die Sache wurde erst durch Paulus ruchbar. Das heißt, das sind Leute gewesen, die haben bewusst die Gemeindeleitung umgangen und auf eigene Faust gehandelt und dadurch entstand die Verwirrung. Und daran wird eines deutlich, die Jerusalemer Urgemeinde hatte die typischen Probleme einer Megagemeinde, einer Großgemeinde. Sie war innerhalb weniger Monate, weniger Wochen sogar, auf mehrere tausend Mitglieder angewachsen. Apostelgeschichte 2,41 steht das. Und die Leitungsstrukturen waren noch nicht so stabil, dass so viele neue Christen wirklich gelehrt, angeleitet und auch geführt werden konnten. Und so bildeten sich Grüppchen in der Gemeinde, die ihren eigenen Kram machten und die Gemeindeleitung umgingen. Der Kopf wusste nicht mehr, was der Fuß tat. Unbiblische Gedanken wurden nicht korrigiert, wurden hinausgetragen in andere Gemeinden und stifteten so Verwirrung. Und das sind die typischen Probleme einer rasch wachsenden Megagemeinde. Und darum sind für mich Megagemeinden nicht so schrecklich erstrebenswert. Natürlich, wir wollen alle, dass die Gemeinden wachsen, auch unsere soll wachsen, klar. Aber wir sollten im Auge behalten, dass mengenmäßiges Wachstum allein nicht reicht. Es müssen auch genügend Leiter da sein, gereifte, standfeste Christen, die so eine Masse von neuen Christen anleiten und lehren können. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert genau das, was in Jerusalem passiert ist. Es werden Grüppchen, Klüppchen, Trüppchen gebildet, die auf eigene Rechnung arbeiten und sich von der Gemeindeleitung abkoppeln. Wenige Jahre später, zwischen 50 und 52 nach Christus, sind dann die Briefe des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich entstanden. Die Lebensumstände dieser Gemeinde waren ganz andere als in Galatien. Von Anfang an war die Gemeinde in Thessalonich eine Gemeinde unter Druck. Druck von Heiden, Druck von Juden, die neue Gemeinde massiv verfolgten und ihr das Leben schwer machten. Hinzu kam, dass auch in Thessalonich, heute heißt es Thessaloniki, Leute auftraten, die versuchten, die Autorität des Paulus als Apostel zu untergraben. Diesmal stellten sie aber nicht sein Amt als Apostel in Frage. Diesmal wurde es persönlicher. Sie versuchten, dem Apostel Paulus Geldgier und Unredlichkeit anzuhängen. Und dazu gab es dann auch in der Gemeinde noch eine Fülle von Fragen, die energisch nach Antwort verlangten. Aus Korinth hat Paulus dann die beiden Thessalonicher Briefe geschrieben. In ihnen geht er auf Fragen der Gemeinde ein, die Timotheus ihm wahrscheinlich mündlich überbracht hat, und er wehrt sich. In beiden Thessalonicher Briefen spricht Paulus zunächst die schwierige Lage der Gemeinde an und ermutigt die Christen in Thessalonich, auch unter äußerem Druck am Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. 1. Timotheus 1, 6 bis 10, 1. Timotheus 2, 13 bis 16, 1. Thessalonicher 1, 6 bis 10, 1. Thessalonicher 2, 13 bis 16, 2. Thessalonicher 1, 3 bis 12. Steht auch auf ihrem Blatt drauf. Und dann geht er auf die Vorwürfe ein, die gegen ihn erhoben wurden. Es sind sehr interessante Vorwürfe. Sie zielen nämlich beide unter die Gürtellinie. Zum einen wird Paulus als ein höchst geriebener Bauernfänger dargestellt, der artlosen Leuten mit verführerischer Religion das Geld aus den Taschen zieht. Zum anderen erweckt man den Eindruck, er traue sich nicht mehr nach Thessalonich zurück, weil er Dreck am Stecken und ein schlechtes Gewissen habe. Beide Behauptungen haben dasselbe Ziel, das Vertrauen zu ihm nachhaltig zu zerstören. Und das funktioniert heute immer noch so. Wenn man einen Menschen persönlich vernichten will, dann unterstellt man ihm am besten öffentlich, wenn Sie es ganz schlau machen wollen über die Bild-Zeitung, man unterstellt ihm öffentlich, dunkle Geldgeschäfte getätigt zu haben. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, Ali quid heret, etwas bleibt immer hängen. Die Gegner von Paulus wissen, man muss die Sachen nur gut streuen, auch wenn nichts dahinter ist. Die Leute glauben die Sachen schnell und sagen, kein Rauch ohne Feuer. Warum haben die das damals so gemacht, die Gegner von Paulus in Thessalonich? Weil sie sich ihm nicht gewachsen fühlten. Sie wussten, auf dem Boden der Wahrheit konnten sie ihm nicht begegnen. Sie konnten nur versuchen, ihn persönlich zu diffamieren und in den Dreck zu ziehen. Sie begaben sich auf das schlüpfrige Gelände persönlicher Verunglimpfungen. Er habe ein schlechtes Gewissen und traue sich nicht nach Thessalonich zurück. Da verweist Paulus darauf, dass ihn tatsächlich andere Verpflichtungen abgehalten hätten, aber eben darum habe er seinen persönlichen Vertrauten und Mitarbeiter Timotheus nach Thessalonich geschickt und auch er hoffe nun selbst bald kommen zu können. 1. Thessalonicher 3, 1-11. Damit war die Sache erledigt. Er hat oft sehr bewusst darauf verzichtet, sich von Gemeinden bezahlen zu lassen. Und Paulus hat das nicht auf sich sitzen lassen. Er hat sich gewehrt. Und er hat das so gemacht, dass er den Christen in Thessaloniki einfach Fakten präsentierte. Er erinnert die Christen in Thessalonich daran, wie es war, als er in ihrer Stadt das Evangelium predigte. Und jetzt zitiere ich aus 1. Thessalonicher 2, Vers 1, 3, 5 und 9. 1. Thessalonicher 2, 1, 3, 5 und 9. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, schreibt Paulus, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gottes Zeuge. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemandem zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ende des Zitats. Paulus hat in der Tat neben seinem eigentlichen Beruf als Missionar als Feldmacher gearbeitet. Er hat oft sehr bewusst darauf verzichtet, sich von Gemeinden bezahlen zu lassen, um eben gar nicht erst den Eindruck aufkommen zu lassen, er predige für Geld. Und was die andere Unterstellung angeht, er habe ein schlechtes Gewissen und traue sich nicht nach Thessalonich zurück, da verweist Paulus darauf, dass ihn tatsächlich andere Verpflichtungen abgehalten hätten, aber eben darum habe er seinen persönlichen Vertrauten und Mitarbeiter Timotheus nach Thessalonich geschickt und auch er hoffe nun selbst bald kommen zu können. 1. Thessalonicher 3, 1-11. Damit war die Sache erledigt. Im zweiten Brief an die Thessalonicher ist von diesen etwas schwierigen Vorwürfen nicht mehr die Rede. Im ersten und zweiten Thessalonicher Brief hat Paulus dann auch Fragen aus der Gemeinde beantwortet. Das hat er im Laufe seines Lebens immer wieder getan und stets auf sehr hohem Niveau, damit die Pastoren auch was zu tun hatten in den Gemeinden. Er hat im Laufe seines Lebens eine Fülle von Fragen beantwortet, die an ihn herangetragen wurden. Und in Thessalonich ging es vor allem um zwei Dinge. Da waren in der Gemeinde Sterbefälle gewesen. Und für viele stellte sich nun die Frage, was geschieht eigentlich mit den Leuten, die vor der Wiederkunft Jesu sterben? Na, haben die dann irgendwie Pech gehabt und sind halt nicht dabei im Reich Gottes? Und dann waren da Fragen bezüglich der Wiederkunft Jesu. Da waren nämlich Leute in der Gemeinde aufgetreten, die hatten gesagt, die Wiederkunft Jesu stünde unmittelbar bevor oder sei bereits fast da. Daraufhin hörten einige auf zu arbeiten, ließen sich von der Gemeinde versorgen und die Sache wurde lästig. Wie sollte man damit umgehen? Als Antwort erklärt ihnen Paulus zunächst den Zusammenhang zwischen Auferstehung der Toten und der Entrückung der Christen, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und danach erinnert er die Thessalonicher daran, dass vor der Wiederkunft Jesu erst noch der Antichrist auftreten müsse. Da sein Kommen aber bisher noch von Gott zurückgehalten werde, könne der Tag der Ankunft Jesu ja wohl noch nicht gut da sein. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 10. Und dann wird er sehr deutlich. Er sagt, es geht nicht an, dass Einzelne in der Gemeinde ihren Beruf aufgeben und den anderen zur Last fallen. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie in aller Welt kamen denn bloß die Thessalonicher dazu, zu glauben, der Tag der Wiederkunft Jesu sei schon da? Machen wir doch auch nicht. Paulus deutet es an in 2. Thessalonicher 2, Vers 2. Da sagt er Folgendes, hören Sie genau zu. Lasst euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken. weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Da hat es also Leute gegeben, die behaupteten, Paulus habe sie geschickt. Und die hatten dann auch noch gefälschte Paulusbriefe dabei. Und wie sollten die armen Thessalonicher nun feststellen, welches der echte war? Telefonieren konnten sie nicht. Und am Ende des zweiten Thessalonicher Briefes gibt Paulus ihnen dann eine verblüffende Hilfe. Er schreibt, der Gruß mit meiner des Paulus eigener Hand. Das ist das Zeichen in allen Briefen. So schreibe ich. Und dass der echt war, das konnten sie herausfinden, weil Timotheus den Brief brachte. Timotheus kannte ihn. Paulus gibt ihnen also eine Unterschriftsprobe, wie bei der Bank, ja, Kreditkarte. Und mit dieser Unterschriftsprobe konnten sie in Zukunft echt von falsch unterscheiden. Und noch ein Hinweis. Interessant ist auch, dass die Irrlehrer in Thessalonich Weissagungen präsentierten, um zu untermauern, der Tag der Wiederkunft Jesu stünde vor der Tür. Sie benutzten die Autorität der Prophetie, so spricht der Herr, um biblisch falsche Aussagen salonfähig zu machen. Die Thessalonicher Briefe enthalten also einen sehr frühen Hinweis auf den Missbrauch der Gabe der Prophetie. Schauen wir weiter. Halten Sie jetzt noch 5 Minuten durch. Dann gibt es Kaffee. Einige haben es schwer. Von vorne sieht man alles. Ja? Wenn Sie einnicken, sehe ich. Macht aber nichts. Ich kann Sie gut verstehen. Ist auch schwer, immer zuhören. Wenn man reden kann, ist es viel netter. Zu den interessantesten und auch bewegendsten Schriften des Neuen Testamentes gehören die Briefe, die Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Die Stadt Korinth haben Sie ja vorhin schon etwas genauer kennengelernt. Und der Kampf um die Gemeinde in Korinth zählt zu den heißesten, schwierigsten und längsten Auseinandersetzungen, die Paulus im Laufe seines Lebens zu führen hatte. Zunächst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hatte es nicht nur 2 Korintherbriefe gegeben, sondern deren 4. 2 Briefe, die Paulus in bedrängter Zeit nach Korinth geschickt hat, sind verloren gegangen. Paulus erwähnt sie aber in den uns erhaltenen Korintherbriefen. Können Sie nachlesen? Ich will das nicht alles vorlesen, dauert zu lange. Wenn Sie nachlesen wollen, 1. Korinther 5, Vers 9 bis 11 und 2. Korinther 2, Vers 4 und 2. Korinther 7, Vers 8 bis 9. Da werden die erwähnt. Offenbar entsprach es nicht dem Willen Gottes, dass diese verloren gegangenen Briefe in den Kanon neutestamentlicher Schriften aufgenommen werden sollten. Und das sage ich nur mal in Klammern, daran erkennen Sie ein Prinzip der Inspiration. Nicht alles, was die Apostel schrieben, war inspiriert. Sie haben auch Dinge geschrieben, die nicht inspiriert waren vom Geist Gottes. Und die sind dann auch nicht in den Kanon hineingekommen. Paulus hat während seiner 2. Missionsreise im Frühjahr 51 nach Christus die Gemeinde in Korinth gegründet. Das können Sie in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Er blieb etwa 1,5 Jahre in der Stadt und zog dann weiter. Durch die Leute der Chloe, die sind in 1. Korinther 1, Vers 11 erwähnt, das ist so eine Art Hauskreis gewesen. Durch die Leute der Chloe erfuhr Paulus dann von Spaltungen und anderen großen Schwierigkeiten in der Gemeinde. Wenig später traf eine Delegation aus Korinth ein, Stephanas, Fortunatus und Achaikus. Die werden in 1. Korinther 16, Vers 17 vorgestellt. Und diese Delegation legt Paulus nun einen förmlichen Fragenkatalog vor. Und im 1. Korintherbrief beantwortet Paulus all diese Fragen und geht auch ausführlich auf die Spaltungen in der Gemeinde ein. Dieser Brief wurde etwa im Jahre 54, 55 nach Christus geschrieben. Aber mit dem Brief waren die Schwierigkeiten nicht beigelegt. Mehrmals musste Paulus in Korinth für Ordnung sorgen. Es gab erregte Auftritte in der Gemeinde. Paulus wurde massiv angegriffen. Und besonders heftigen Streit gab es um einen Fall von Inzucht in der Gemeinde. 1. Korinther 5, Vers 1. Paulus forderte den zeitweisen Ausschluss des Betreffenden aus der Gemeinde und die Korinther wehrten sich dagegen mit Händen und Füßen. Monatelang ging die Sache hin und her. Die Gemeinde in Korinth war in der Tat eine chaotische Gemeinde. Nicht eine fruchtlose, aber doch chaotisch. Paulus musste massiv kämpfen und seine ganze Autorität in die Waagschale werfen, um diese Gemeinde auf biblischen Kurs zu halten. Und es verwundert nicht, dass das so war. Korinth war, wie wir gehört haben, eine durch und durch heidnische Stadt. Prostitution, Götzendienst, verschwenderischer Reichtum und bittere Armut waren an der Tagesordnung und galten als vollkommen normal. Der Lebensstil in Korinth war oberflächlich, ichbezogen und undiszipliniert. Und die Korinther, die Christen geworden waren, die mussten umlernen. Aber hallo, die mussten umlernen. Das war ein Schritt, sich von diesem über Jahrzehnte vielleicht sogar angelernten heidnischen Verhalten zu lösen. Und Paulus hat ihnen zunächst mal die simpelsten, grundlegendsten Dinge beigebracht. Er schreibt, dass Christen besser keine Prozesse gegeneinander führen sollten. Nun, das ist sehr elementar. 1. Korinther 6, 1-11. Und er schreibt weiter, dass sexuelle Eskapaden in Korinths Rotlichtvierteln für Christen einfach ausgeschlossen seien. Er schreibt, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Ferne sei das. 1. Korinther 6, Vers 15. Paulus führt dann auch allerlei zu Ehe und Ehelosigkeit aus. 1. Korinther 7. Zum Umgang mit Schlachtfleisch aus Götzentempeln. 1. Korinther 8. Er mahnt die Korinther im Gottesdienst, ganz besonders bei der Feier des Abendmahls, Rücksicht aufeinander zu nehmen, die Armen nicht zu vergessen und sich während des Abendmahls nicht zu betrinken. Zustände. Auch zur Rolle der Frau im Gottesdienst und zum Gebrauch der Geistesgaben hat Paulus einiges geschrieben. Besonders die Gottesdienste in Korinth müssen zeitweise ein Chaos gewesen sein. Es hört sich wirklich wild an, was Paulus schreibt. Aber das waren die realen Probleme einer heidnischen Hafenstadt. Doch damit nicht genug. Die Wurzel der Schwierigkeiten in Korinth lag noch eine Schicht tiefer. Ich möchte es jetzt ganz vorsichtig ausdrücken. Es spricht einiges dafür. Es spricht einiges dafür, dass Paulus in Korinth bereits mit den Anfängen einer Bewegung zu tun hatte, die in manchem der heutigen New Age-Bewegung ähnelte. Diese Bewegung ist erst 60 bis 80 Jahre später klar zu fassen, also im 2. Jahrhundert. Ihre Anfänge liegen aber sehr wahrscheinlich früher. Und bereits Paulus hat wahrscheinlich mit dieser Bewegung zu kämpfen gehabt, die im Laufe der ersten zweieinhalb Jahrhunderte fast zur gänzlichen Zerstörung der Kirche Jesu Christi geführt hätte. Was war das für eine Bewegung? Ihr Name war ihr Programm. Gnosis. Das ist griechisch und heißt Erkenntnis. Erkenntnis. Die Gnosis war eine sehr schillernde, für viele Christen auch, eine ausgesprochen faszinierende Bewegung, die sehr verschiedene Dinge in sich vereinigte. Sie war interessiert an jüdischen Zeremonien und Opferbräuchen, verehrte aber auch Engel und Engelmächte. Anteile von Religionen aus Vorderasien kamen in ihr genauso zum Zug wie christliches Gedankengut. Die Gnosis redete von Jesus, dem großen Weisheitslehrer und Erleuchteten, leugnete aber, dass er Gottes Sohn gewesen sei. Die Gnosis sah den Leib des Menschen als minderwertig und unwichtig an, seinen Geist aber, sein Denken, als gut und göttlich und hielt darum sexuelle Freizügigkeit für völlig in Ordnung. Die Gnosis hatte auch deutlich okkulte Anteile, Astrologie und Esoterik. Und über allem betonte sie die Erkenntnis, die Tiefenweisheit, die Weltweisheit, das Universalwissen. Kosmisch angelegt, groß, beeindruckend. In vielem war die Gnosis also der heutigen New Age-Bewegung durchaus ähnlich, die ja auch christliches Gedankengut, östliche Religionen, ein bisschen Philosophie und ein gerüttelt Maß Esoterik zu einem schillernden Cocktail verrührt. Interessant ist in diesem Zusammenhang besonders das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Wir hatten es gestern. Da geht es um die Leugnung der leiblichen Auferstehung. Ein ganzes langes Kapitel hat Paulus darauf verwendet, diese Angelegenheit zu klären. Und das ist auffällig. Die Gnosis leugnete die leibliche Auferstehung. Ganz klar. Sie sah den Leib als etwas Minderwertiges an. Für die Gnosis schied eine leibliche Auferstehung, wie auch immer die aussehen könnte, von vornherein aus. Und in 1. Korinther 15 hält Paulus genau dagegen. Er betont, dass Jesus leiblich auferstanden und dann von vielen Zeugen gesehen worden sei. Und er beharrt kompromisslos darauf, dass auch die Christen mit einem neuen Leib auferstehen werden. Auffällig ist auch, bin gleich fertig, dass Paulus die Korinther ausdrücklich daran erinnern muss, dass ihr Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass es keineswegs egal ist, was sie damit tun. 1. Korinther 6, 12 bis 20. Und auch hier steht Paulus im genauen Gegensatz zur Gnosis, für die es völlig unerheblich war, was man mit seinem Körper anstellte. Und dann die Spaltungen, die Ich-Bezogenheit, die elitäre Grüppchenbildung in der Gemeinde, auch sie könnten auf einen Einfluss der Gnosis hindeuten. Die Gnosis war eine sehr ich-bezogene Bewegung. Jeder war quasi auf seinem eigenen einsamen Trip ins Universum. Auf seinem eigenen einsamen Trip zu mehr Erkenntnis und Selbstverwirklichung. Und ganz diesen Eindruck machen die Gottesdienste in der korinthischen Gemeinde. Keiner achtete auf den anderen. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Die verschiedenen Geistesgaben wurden nicht zum Aufbau der Gemeinschaft gebraucht, sondern egoistisch missbraucht. Jeder Einzelne sah nur auf sich und seine Geistesgaben oder das, was er dafür hielt. 1. Korinther 1, Vers 10 bis 12, 1. Korinther 11, Vers 17 bis 22 und das ganze Kapitel 14. Paulus hat denen gegenüber, den Korinthern, förmlich eingehämmert, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Leib ist, ein Organismus. Und das hohe Lied der Liebe, liebe Freunde, das steht nicht umsonst ausgerechnet in den Korintherbriefen. In 1. Korinther 1,8 schreibt Paulus einen sehr bezeichnenden Satz. Die Erkenntnis, die Gnosis, bläht auf. Die Liebe aber baut auf. Paulus hat in Korinth immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die in die Gemeinde eindrangen und sich besonderer Erkenntnisse und auch Visionen und Offenbarungen rühmten und die Paulus mit seiner bodenständigen, trockenen, biblischen Lehre abqualifiziert und sagt, was will der eigentlich? Paulus hat diese Gnostiker scharf bekämpft und zwar darum, weil ihre Erkenntnisse nicht zu Jesus Christus hinführten, sondern von ihm weg. In 1. Korinther 2, 1-2 schreibt er, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und dann 2. Korinther 10, Vers 5, wir zerstören Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in Gehorsam gegen Christus. Warum musste Paulus das so betonen? Doch wohl, weil in Korinth Leute am Werk waren, für die Jesus nur eine Weisheit unter vielen, eine Erkenntnis unter vielen, eine Wahrheit unter vielen darstellte. Und für wie gefährlich er diese Gnosis hielt, wird in einem abschließenden Urteil über die Irrlehrer deutlich. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Pause, lassen sich einen Kaffee gut schmecken. Wir sehen uns wieder um 2:30. Ich knüpfe nochmal an. Sie haben jetzt alle die Gnosis vor Augen. Sie wissen jetzt alles, was die Gnosis ungefähr ist, wie das aussah. Und diese Bewegung hat in der Tat nach Korinth auch in anderen Gemeinden, insbesondere in Kolosse, aber auch in Ephesus eine Menge Verwirrung gestiftet. Und sie war darum so gefährlich, weil sie Wahrheit und Lüge in schwer zu durchschauender Weise vermischte. Viele Christen erlagen ihrer Faszination, wurden selbst Verführte und verführten andere in gutem Glauben. Machen wir uns bitte klar, die Gnosis enthielt deutlich okkulte Elemente, Astrologie und Esoterik. Und dennoch konnte sie sich in der Kirche festsetzen, und Christen verführen. Viele haben damals offenbar gar nicht bemerkt, was ihnen da eigentlich untergejubelt wurde. So, jetzt kommen wir an einen ganz heißen Punkt dran. Das sollte uns wachsam machen für heute. Halten wir fest, das gibt es also, dass okkulte Gedanken oder Praktiken in die Kirche eindringen, ohne dass sie von der überwiegenden Mehrzahl der Christen als solche erkannt und bekämpft werden. Ich möchte es mal ganz vorsichtig formulieren. Es gibt auch heute in der weltweiten charismatischen Bewegung Praktiken, von denen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass sie auch okkulten Ursprungs sein könnten. Ganz vorsichtig formuliert. Ruhen im Geist, Lachen im Geist, Weinen im Geist, bestimmte Heilungspraktiken sind da. Und sie könnten auch okkulten Ursprungs sein. Wer ein bisschen die okkulte Welt kennt, wird bei bestimmten Phänomenen hellhörig. Diese Praktiken sind da. Und trotzdem schreitet kaum einer dagegen ein. Warum? Weil sie faszinierend sind. Und weil vieles innerhalb der charismatischen Bewegung ja auch biblisch und in Ordnung ist. Die Unwahrheit vermischt sich mit der Wahrheit, das Unbiblische mit dem Biblischen. Und so wird die Unwahrheit schwer erkennbar. Die Lüge maskiert sich gern mit der Wahrheit und verführt so gutwillige, arglose und meistens um echte Nachfolge bemühte Christen. Das ist ein sehr heikler Punkt, den wir beachten müssen, auch für die Zukunft. Was hat Paulus nun getan, um der Gnosis und anderen Verfälschungen des Evangeliums entgegenzutreten? Er hat eines getan. Er hat den Gemeinden Grundlagen gegeben. Handfeste biblische Lehre. Unermüdlich. Immer wieder. Handfeste biblische Lehre. Gegen die Lüge, auch gegen die maskierte Lüge, hilft nur die Wahrheit. Schimpfen hilft nicht. Lamentieren hilft nicht. Nostalgische Rückblicke in die gute alte Zeit helfen auch nicht. Es hilft nur die nüchterne, starke, klare biblische Wahrheit. Die klärt den Blick und die macht Christen stabil und die entzieht der Irrlehre den Boden. Eines der Paradebeispiele für nüchterne, klare biblische Lehre ist übrigens der Brief, den wir uns jetzt zuwenden wollen. Und das ist der Römerbrief. Paulus hat den Brief an die Christen in Rom wahrscheinlich im Jahre 57 oder 58 nach Christus in Korinth geschrieben. Er erwähnt ausdrücklich Phöbe, eine Mitarbeiterin in Korinth, die nach Rom reist, um den Brief persönlich zu überbringen. Sie wird in Römer 16, 1 bis 2 erwähnt. Paulus hatte zwei Gründe für den ausführlichen Brief an die Gemeinden in Rom. Zum einen wollte er Grundlagen befestigen. Die Gemeinde in Rom war ja nicht durch einen Apostel gegründet worden, sondern sie war mehr oder weniger spontan entstanden, unstrukturiert entstanden. Und darum will Paulus zunächst mal einfach Grundlagen befestigen. Erinnern wir uns, am Pfingsttag, als in Jerusalem der Geist Gottes in Fülle über die Christen ausgegossen wurde, befanden sich in Jerusalem ja auch zahlreiche Proselyten, also Heiden, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, und auch zahlreiche Juden aus heidnischen Ländern in Jerusalem. Sie hielten sich dort zum Laubhüttenfest auf. Und dann kamen Pfingsten, viele von ihnen zum Glauben und ließen sich taufen. Und was machten sie dann? Und fuhren sie nach Hause. Und einige wohnten in Rom. Und was machten sie dort? Sie bildeten die ersten christlichen Gemeinden. So einfach und so schnell ging das. Natürlich fehlte diesen Gemeinden die biblische Lehre. Wo sollte die denn herkommen? Und darum schrieb Paulus ihnen einen Brief, in dem er alle wichtigen Grundlagen des christlichen Glaubens in bemerkenswerter Kürze zusammenfasst. Und dann hatte er noch einen zweiten Grund für diesen Brief. Der hatte mit seinen Zukunftsplänen zu tun. Nach seinen Missionsreisen in Kleinasien und Griechenland wollte Paulus auch in Spanien evangelisieren und Gemeinden gründen. In Römer 15, Verse 23 bis 25 kündigt er das an. Und für diese Missionsarbeit in Spanien brauchte er eine Art Hauptquartier, ein Basislager, eine Gemeinde, die ihn personell, finanziell und im Gebet unterstützen würde. Und diese Gemeinde sollte die Gemeinde in Rom sein. Und darum ist der Brief an die Römer auch eine Selbstvorstellung des Apostels Paulus und seines Evangeliums. Der Römerbrief ist ein sehr ungewöhnlicher Brief. In insgesamt 15 Kapiteln, das 16. besteht vor allem aus persönlichen Nachrichten und Grüßen, in 15 Kapiteln fasst Paulus die Grundlagen des Lebens mit Gott zusammen. Über diese kleinen 15 Kapitel sind dicke Kommentare geschrieben worden, noch und nöcher. Und sie bleiben alle rettungslos. Hinter den knappen, wuchtigen, tiefen Aussagen des Römerbriefes zurück. So bedeutende Leute wie Augustin, Martin Luther, John Wesley erhielten durch den Römerbrief die entscheidenden Anstöße zum Christsein. Worum geht es in diesem Brief? Paulus nimmt zuerst eine Diagnose vor. Er schildert die Lage der Menschen vor Gott, eine hoffnungslose Lage. Dabei berücksichtigt er Heiden und Juden gesondert, Römer 1 und 2. Und dann liefert er auch gleich die Beschreibung eines Maßstabs mit, den Gott an jeden einzelnen Menschen anlegt, Römer 2. Und dann fasst er das in Kapitel 3 zusammen und sagt, es ist kein Unterschied. Wir sind allesamt Sünder und am Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und gleich danach präsentiert er dann die große Antwort Gottes auf die hoffnungslose Lage der Menschen. Römer 3, 23 bis 24 und 28. Sie sind allesamt Sünder und am Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und jetzt kommt. Und werden ohne Verdienst, man könnte auch sagen, ohne Arbeit, gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und dann, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und dann schöpft Paulus aus dem Vollen. Das müssten die mal lesen. Er war ja jemand, der das Alte Testament kannte. Und dann geht er mit seinen Lesern in Rom durch das Alte Testament hindurch. Er stellt ihnen Abraham vor. Und er zeigt, dass Gott im Alten Testament alle entscheidenden Dinge immer wieder durch die Menschen tat, die glaubten und ihm vertrauten. Fast 60 Mal zitiert Paulus im Römerbrief das Alte Testament direkt. Und dann schreibt er über den Frieden mit Gott, Kapitel 5. Er greift noch einmal weit zurück in die Urgeschichte. Er schildert, wie der Fluch über die Menschheit kam, durch Adam, den ersten Menschen. Und wie der Fluch aufgehoben wurde, durch Jesus. Er spricht über das neue Leben. Römerbrief, Kapitel 6. Die große Freiheit der Kinder Gottes, Kapitel 7. Und das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, Kapitel 8. In drei Kapiteln, Römer 9 bis 11, geht er dann noch gesondert auf das Volk Israel ein, das sich gegenüber seinem Messias verschlossen hat. Er warnt die Heidenchristen vor Überheblichkeit und kündigt an, dass am Ende der Zeit das Volk Gottes seinen Messias erkennen und auch annehmen wird. Was für ein Brief! Ich wette, die Pastoren der Gemeinden in Rom haben erstmal eine Predigtreihe über diesen außergewöhnlichen Brief angesetzt, als sie ihn erhielten. Und in der Tat, der Römerbrief ist wie kein anderer Brief Schwarzbrot für Christen. Wenn Sie gerne Schwarzbrot für Christen haben wollen, lesen Sie den Römerbrief. Wer über den Römerbrief redet, sollte nicht versäumen, auch den Brief zu nennen, der dich ganz dicht an seine Seite gehört, und das ist der Jakobusbrief. Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, hat der Reformator Martin Luther einige etwas abfällige Bemerkungen über diesen Brief gemacht. Er hat ihn, wie einige wissen, die Stroherne Epistel genannt und diesen Brief so ein wenig ins Aschenputteldasein geschoben. Ich denke, diese Einschätzung Luthers ist aus seiner damaligen Situation heraus sicher verständlich, wird aber gleichwohl dem Jakobusbrief nicht gerecht. Man könnte sagen, der Jakobusbrief ist die Rückseite des Römerbriefes. So wie eine Münze eine Vorder- und eine Rückseite hat, so ist der Jakobusbrief die Rückseite des Römerbriefes. Der Römerbrief stellt klar heraus, dass allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Der Jakobusbrief macht deutlich, dass ein Glaube, der nicht praktisch wird, ein toter, unechter Glaube ist. Der Römerbrief beschreibt, wie ein Mensch in eine neue, harmonische Beziehung zu seinem Schöpfer kommen kann. Der Jakobusbrief macht klar, dass aus einer neuen Beziehung zu Gott auch ein neues Verhalten folgen muss. Der Römerbrief schildert vor allem das neue Sein, der Jakobusbrief das neue Tun. Beide beschreiben zwei verschiedene Seiten derselben Sache und gehören darum ganz eng zusammen. Die besondere Stärke des Jakobusbriefes liegt in seiner praktischen Ausrichtung. Er gibt sehr konkrete Hilfen für die Heiligung des Lebens und zum Reifen in der Nachfolge Jesu. Beständigkeit in Zeiten der Versuchung, das Bleiben in der göttlichen Wahrheit, Dienst und Hilfe an Armen und Benachteiligten, Selbstbeherrschung beim Reden, Disziplin und Disziplinlosigkeit, gemeinsames Gebet und manches andere sind Themen des Jakobusbriefes. Und sein Oberthema hat Jakobus ganz klar formuliert. Können Sie nachlesen, Jakobus 1, 22. Jakobusbrief 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Der Verfasser des Jakobusbriefes war sehr wahrscheinlich Jakobus, der Halbbruder Jesu, der in Galater 1, 19 erwähnt wird. Dieser Halbbruder Jesu spielte in der Urgemeinde eine wichtige Rolle und war gemeinsam mit Petrus und Johannes eine der Säulen, der sogenannten Säulen der Urgemeinde. Galater 2, 29. Grundsätzlich könnte natürlich auch Jakobus, der Bruder des Johannes, Markus 1, 19 wird er erwähnt, oder Jakobus, der Sohn des Alpheus, Markus 3, Vers 18, Verfasser des Jakobusbriefes sein. Aber Jakobus, der Bruder des Johannes, starb zu einem sehr frühen Zeitpunkt unter Herodes Agrippa dem Ersten, den Märtyrertod. Und Jakobus, der Sohn des Alpheus, tritt sonst im Neuen Testament nirgendwo weiter in Erscheinung. Ich meine also, es läuft damit alles auf Jakobus, den Halbbruder Jesu, zu und nicht auf einen anderen Apostel. Wahrscheinlich ist der Brief vor dem Jahre 62 entstanden, kurz vor der Hinrichtung des Jakobus. Josephus berichtet von seiner Hinrichtung. Der Brief ist als Rundbrief verfasst an verschiedene judenchristliche Gemeinden. Und dann gibt es einen Brief im Neuen Testament, der ist sehr interessant und der ist ohne Verfasserangaben. Er hat keine. Ein Brief, der sich besonders an Judenchristen wendet, also an Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen haben. Wir nennen sie heute messianische Juden. Dieser Brief ist der Hebräerbrief. Wie bereits die Apostelgeschichte erkennen lässt, haben etliche der jüdischen Synagogen nach ziemlich kurzer Zeit Front gemacht gegen die Christen. Juden, die Christen wurden, mussten damit rechnen, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und wenn das passierte, dann war das natürlich ein einschneidendes Ereignis. Jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, hatten sie in der Gemeinschaft der Synagoge gelebt und nun war das plötzlich vorbei. Nicht selten dürften Judenchristen auch unter Druck gekommen sein von ihren eigenen Volksgenossen. Und genau in diese Lage hinein ist der Hebräerbrief verfasst worden. Er will unsicher gewordene messianische Juden ermutigen, am Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. Hebräer 10, 19 bis 39. Da kommt es besonders stark zum Ausdruck. Und er will ihnen auch Argumente und Argumentationslinien für Gespräche und Diskussionen mit ihren Landsleuten an die Hand geben. Der Hebräerbrief konzentriert sich völlig auf Jesus, auf seine Person und sein Werk. Das ist sein Thema. Jesu Menschwerdung, sein stellvertretender Tod und dann ganz wichtig seine Funktion als der vollkommene Hohepriester Gottes. Diese Konzentration auf Jesus ist nicht zufällig. So sehr nämlich die Juden brennend den Messias erwarteten, die Texte von Qumran geben uns ein beredtes Bild, wie brennend diese Erwartung war, so sehr hatten sie auch Schwierigkeiten mit Jesus, dem gekommenen Messias. Sie müssen verstehen, dass es für Juden unvorstellbar war, dass ein Zimmermann, der dazu noch jung gewesen war und gerade erst gelebt hatte, größere Bedeutung und Weisheit haben sollte als Mose. Wie konnte ein nicht ordentlich ausgebildeter und geprüfter Rabbi, der oft mit den amtlichen Theologen in Konflikt kam, wie konnte der Lehrer und Messias Israels sein? Das war anstößig für viele, auch widersinnig. Aber geradezu gotteslästerlich erschien es vielen Juden, an einen Messias zu glauben, der gekreuzigt worden war. Stand denn nicht im Alten Testament ausdrücklich, ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott? 5. Mose 21, 23. Ein Jude des 2. Jahrhunderts nach Christus namens Trypho, der sich intensiv mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt hat, gestand seinem christlichen Gesprächspartner Justin einmal ein, Zitat: Sei versichert, dass unser ganzes Volk auf den Christus wartet. Und wir geben zu, dass all die Schriftstellen, die du angeführt hast, sich auf ihn beziehen. Was aber den schändlichen Kreuzestod des Christus angeht, darüber besteht bei uns kein Zweifel, denn jeder, der gekreuzigt wird, steht nach dem Gesetz unter dem Fluch. Und an dieser Stelle bin ich äußerst ungläubig. Es ist ganz klar, dass die Schrift darauf hinweist, dass der Christus leiden musste. Aber wir möchten erfahren, ob du uns beweisen kannst, dass dies durch Leiden geschehen soll, das im Gesetz verflucht wird. Merken Sie, das war schwierig für Juden. Der Hebräerbrief stellt sich genau diesen Fragen. Immer wieder nimmt er Bezug auf den Tempel in Jerusalem, die Opfer, die dort gebracht werden, auf den hohen Priester, der vor Gott für sein Volk eintritt. Und er zeigt, dass Christus der einzige und perfekte hohe Priester ist, der durch das Opfer seines eigenen Lebens alle weiteren Opfer überflüssig gemacht hat. Der Hebräerbrief arbeitet förmlich das Alte Testament durch. Er wimmelt von Zitaten aus dem Alten Testament. Und ganz besonders häufig tauchen die Psalmen auf. Psalm 2, ein messianischer Psalm. Und dann Psalm 22, der Leidenspsalm Jesu. Und immer wieder Psalm 110, der den Messias als den Sohn Gottes und als ewigen göttlichen Priester beschreibt. Der Verfasser des Hebräerbriefes muss eine überragende Kenntnis des Alten Testaments gehabt haben. Es könnte insofern sein, dass es ein Paulusbrief ist. Beweisen können wir es aber nicht. Fest steht nur, dass der Hebräerbrief vor dem Jahr 70 geschrieben wurde, denn im Jahr 70 wurde der Tempel in Jerusalem angezündet und zerstört. Und das hätte der Hebräerbrief sicherlich berichtet. Petrus als auch die Paulusbriefe des Umbruchs. Und damit kommen wir zu den letzten drei Büchern der Grundlegung, den Briefen an die Epheser, Kolosser und Philippa. Diese drei Briefe hat Paulus aus der Haft in Rom geschrieben. Auf seiner dritten Missionsreise ist Paulus ja, wie Sie wissen, in Jerusalem verhaftet und dann über Caesarea nach Rom geschickt worden, wo er längere Zeit, etwa von 60 bis 62 nach Christus, in Haft war. Das können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 21 bis 28. Der Epheserbrief war in der frühen Kirche völlig unbestritten als Paulusbrief akzeptiert. Und das aus gutem Grund. Paulus nennt in Epheser 1, Vers 3 und 3, Vers 1 ausdrücklich seinen Namen als Verfasser. Er erwähnt mehrmals, dass er außer Haft schreibt, Epheser 3, 1, 4, 1 und 6, 20. Er kündigt an, dass sein Mitarbeiter Tychikus, Epheser 6, 21, den Brief und weitere persönliche Nachrichten von ihm an die Epheser überbringen wird. Tychikus wiederum wird auch in der Apostelgeschichte, im Kolosserbrief, im 2. Timotheusbrief und im Titusbrief als Mitarbeiter des Paulus erwähnt. Und dann in Epheser 3, 1 bis 3 schreibt Paulus, dass er das Evangelium von der Gnade Gottes nicht von Menschen gelernt hat, sondern durch eine besondere Offenbarung Gottes bekam. Und diese Aussage passt nun wieder haargenau zu einer entsprechenden Aussage im Galaterbrief, Galater 1, Vers 2. Und dann die Beschreibung der Kirche als Leib Christi, in dem die verschiedenen Gaben zum Aufbau der Gemeinde zusammenwirken. Dieses Bild hat Paulus bereits im 1. Korintherbrief präsentiert, 1. Korinther 12 bis 14. Viele solcher Indizien weisen also sehr eindeutig auf Paulus als Verfasser des Epheserbriefs. Jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt. Trotzdem haben bibelkritische Neutestamentler in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bestritten, dass Paulus der Verfasser des Epheserbriefes sei. Und jetzt ist es interessant, die Begründung kennenzulernen. Die Begründung war, zur Begründung wurden gewisse Abweichungen in der Ausdrucksweise des Paulus genannt. Mehr nicht. Das Prinzip bei dieser Vorgehensweise ist einfach. Man stellt zunächst fest, dass der Paulus des Galater und des Römerbriefes der wahre Paulus sei. Überall nun, wo Paulus sich nicht genau so ausdrückt wie im Galater, Römer oder Korintherbrief, bestreitet man ihm die Verfasserschaft. Das heißt, die kritische Bibelwissenschaft gestattet dem Apostel Paulus keinerlei stilistische Freiheiten. Sie legt ihn fest auf eine stereotype Ausdrucksweise und spielt so Paulus gegen Paulus aus. Ganz etwas Ähnliches passierte übrigens in der Homer-Forschung. Die Ilias des griechischen Schriftstellers Homer wurde 5 oder mehr Verfassern zugeschrieben, einfach weil Homer die unglaubliche Frechheit besessen hatte, sich gewisse stilistische Freiheiten herauszunehmen. Inzwischen wurden in der Ilias-Forschung diese Irrtümer als Irrtümer erkannt und korrigiert. In der Bibelkritik aber weigert man sich standhaft, dem starren Schablonendenken den Abschied zu geben, das allenfalls buchhalterischem Ordnungsdenken, nicht aber der schriftstellerischen Vielfalt des Paulus gerecht wird. Dass Paulus sich im Epheserbrief und dann auch im Kolosserbrief abweichend ausdrückt und stilistisch abweichend formuliert, das hat übrigens auch ganz konkrete äußere Gründe. Der Epheserbrief befasst sich, wir werden es gleich sehen, zentral mit dem Thema Kirche. Und dieses Thema hat Paulus in der Ausführlichkeit noch nicht behandelt. Und er hat dazu auch einiges Neues zu sagen. Und natürlich bedient er sich hin und wieder auch einer neuen Ausdrucksweise. Und weiter, im Epheser- und Kolosserbrief reagiert Paulus auch gegen die Irrlehre der Gnosis. Auch dadurch bedingt gibt es Abweichungen in der Ausdrucksweise, weil Paulus gegen diese spezielle Front kämpft. Worum geht es im Epheserbrief? Man kann es ganz einfach sagen. Im Epheserbrief geht es darum, dass die Kirche kein Kaninchenzüchterverein ist. Kein Kaninchenzüchterverein, kein Nostalgieverein zur Pflege alter, leicht angestaubter Traditionen, kein Gemischtwarenladen für Überzeugungen aller Art, sondern eine Einheit, ein Leib, ein Organismus, der ein Haupt hat, Christus. Paulus schreibt, ihr seid ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Und dann wird Paulus konkret und sagt, ein Leib ohne Haupt ist undenkbar, ein Leib ohne Haupt ist tot. Gemeinde ist also nur da, wo Menschen Jesus Christus als ihrem Haupt gehören und ihm mit ihrem ganzen Leben dienen. Paulus schreibt, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich aufbaut in der Liebe. Epheser 4, 15 bis 16. Und dann kommt er auch auf das Fundament der Kirche zu sprechen und sagt, die Kirche ist gebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Die Kirche hat eine klare, eindeutige Wahrheit, die ihr durch die Apostel gegeben wurde. Und von dieser Wahrheit kann sie nicht abrücken. An dieser Wahrheit kann sie nicht herumdrehen. Und wenn sie es doch tut, dann entfernt sie sich von ihrem Haupt. Dann entfernt sie sich von Christus, dem Herrn der Kirche. Dann verliert sie ihre Einheit, dann verliert sie ihre Kraft. Dann verliert sie ihre Hoffnung und Perspektive. Und dann wird sie zum Kirchenverein. Zum Nostalgieclub, zum religiösen Gemischtwarenladen und dann hat sie verloren. Der Epheserbrief setzt Maßstäbe für die Kirche, auch für die Volkskirche in unserem Land. Göttliche Maßstäbe, nicht irgendwelche Maßstäbe, göttliche Maßstäbe. Und an denen müssen wir uns messen lassen. Zwischen den Jahren 60 und 62 nach Christus entstand in der Haft in Rom dann auch der Brief an die Gemeinde in Kolosse, der Kolosserbrief. Kolosse liegt ungefähr 150 Kilometer östlich von Ephesus, nahe der Städte Hierapolis und Laodicea, die im Kolosserbrief auch erwähnt werden. Kolosser 4, 12, 13 und 16. Wahrscheinlich hat Paulus die Stadt Kolosse nie persönlich besucht. Darauf lassen einige Sätze in seinem Brief schließen. Können Sie nachlesen, Kolosser 1, Vers 7, 2, Vers 1 und 4, Vers 12. Möglicherweise ist die Gemeinde in Kolosse von einem Paulus-Mitarbeiter gegründet worden. Genau wie der Epheserbrief ist auch der Kolosserbrief von der Bibelkritik nicht als echter Paulusbrief anerkannt worden. Man führte gegen die Verfasserschaft des Paulus neben den bereits erwähnten stilistischen Merkmalen vor allem die eine Tatsache ins Feld, nämlich, dass der Kolosserbrief 34 Vokabeln, das ist genau nachgezählt worden, verwendet, die in den anderen Paulusbriefen nicht vorkommen. Zum Beispiel das Wort das Sichtbare, Philosophie, der Erste, Erstatten und einige weitere. Vergessen wird dabei, dass der Kolosserbrief eine direkte Auseinandersetzung mit der Philosophie der Gnosis ist. Es ist von daher keineswegs ungewöhnlich, dass in diesem Brief Worte auftauchen, die Paulus so noch nicht verwendet hat. Darüber hinaus sprechen viele Einzelbeobachtungen, unübersehbar für die Verfasserschaft des Paulus. Dreimal in diesem Brief, dreimal steht sich Paulus eindeutig als Verfasser vor, als hätte er es geahnt, was im 20. Jahrhundert auf ihn zukommt. Und in Kolosser 4, Vers 18 heißt es sogar, mein Gruß mit meiner des Paulus eigener Hand. Sollte hier ein Fälscher am Werk gewesen sein, es müsste ein außerordentlich skrupelloser Mensch gewesen sein. Zweitens, der Kolosserbrief nennt die Namen von zahlreichen Mitarbeitern des Paulus, die auch sonst aus dem Neuen Testament bekannt sind. Tychikus, Kapitel 4, Vers 7, Onesimus, Kapitel 4, Vers 9, Markus, Kapitel 4, Vers 10, Lukas, Kapitel 4, Vers 14, Epaphras, Kapitel 4, Vers 12, Demas, Kapitel 4, Vers 14, Archippus, Kapitel 4, Vers 17. Tychikus war darüber hinaus auch noch der Überbringer des Epheser wie auch des Kolosserbriefes und wird in beiden Briefen als Überbringer ausdrücklich genannt. Und dann weiter. Der Kolosserbrief weist enge Verbindungen zum Philemonbrief des Paulus auf. Das ist ja dieser Brief an einen Christen, dem ein Sklave entlaufen ist. Und der Philemonbrief ist unbestritten ein Paulusbrief. So nennen beide Briefe, Kolosserbrief und Philemonbrief, Paulus und Timotheus als gemeinsamen Absender. Beide Briefe enthalten Grüße von Aristarch, Markus, Epaphras, Lukas und Demas. In beiden Briefen ist ausdrücklich vom Dienst des Archippus in einer Gemeinde die Rede. Und in beiden Briefen wird ausdrücklich der Sklave Onesimus genannt. Der Kolosserbrief enthält also eine Fülle von Details, die von anderen Schriften des Neuen Testamentes ausdrücklich bestätigt werden. Daraus folgt eins. Als Verfasser des Kolosserbriefes kommt ausschließlich derjenige in Frage, der im Kolosserbrief dreimal als Verfasser erwähnt wird, der Apostel Paulus. Kein anderer Text des Neuen Testamentes zeigt das rasche Vordringen der Gnosis in den Gemeinden so deutlich wie der Kolosserbrief. Wir erinnern uns, die Gnosis war ja eine Bewegung, die Jesus als Weisheitslehrer und Erleuchteten ehrte, ihn aber als den Sohn Gottes ablehnte. Und dem gegenüber betont Paulus energisch, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist, durch den das Universum gemacht wurde. Kolosser 1, 15 bis 17. Und der als Erlöser und Herr über allen Dingen steht. Kolosser 2, 8 bis 15. Das Thema des Kolosserbriefes ist Jesus der Herr. In ihm, schreibt Paulus, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann geht er zum Direktangriff auf die gnostische Philosophie über. Er schreibt in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, schreibt er, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemand nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt. Kolosser 2, 16 bis 19. Der Kolosserbrief tut also eins, er stellt der schillernden Philosophie der Gnosis die Einzigartigkeit und Gottheit Jesu gegenüber. Das ist sein besonderes Anliegen und seine besondere Stärke. Und ich denke, in der Auseinandersetzung mit der New Age-Bewegung heute, in ihren vielen schillernden Facetten, kommt dem Kolosserbrief eine herausragende Bedeutung zu. Schließen wir dieses Kapitel ab mit dem dritten Brief, den Paulus aus der Haft in Rom geschrieben hat, dem Philipperbrief. Die Gemeinde in Philippi ist auf der zweiten Missionsreise des Paulus entstanden. Es war die erste christliche Gemeinde, die in Europa gegründet wurde. Und sie war Paulus von Anfang an in besonderer Weise zugetan. Und das Besondere an der Gemeinde in Philippi war, zu ihr gehörten ausgesprochen finanzkräftige Leute. Also Leute, die auf dem Geldsack saßen. Zum Beispiel Lydia, die Purpurhändlerin, Apostelgeschichte 16, 11 bis 15 erwähnt, und der Gefängniskommandant von Philippi, auch Apostelgeschichte 16. Die Philipper haben Paulus in Thessalonich und in Korinth finanziell unterstützt und schickten nun, als sie hören, dass er in Rom in Haft sitzt, den Epaphroditus, das ist ein Gemeindeleiter, nach Rom, um Paulus mit einer Geldgabe die Haftbedingungen zu erleichtern. Philipper 4, 10 bis 18 steht das. Und diese Unterstützung war wichtig, denn Paulus konnte in der Haft nicht arbeiten. Der Brief an die Philipper ist darum in erster Linie ein Dankbrief an die Gemeinde. Er enthält persönliche Nachrichten von Paulus. Und dann, ganz wichtig, Paulus spricht einige Probleme in der Gemeinde an, vor allem die Tendenz zu Spaltungen. Und in diesem Zusammenhang entstand dieser wunderbare Text, dieser Philipperhymnus, Kapitel 2, 5 bis 11. Mit dem Paulus in Philippi die Christen zu Demut und Unterordnung auffordert. Und dann zieht sich durch den ganzen Brief hindurch noch ein Thema, das bei einem Brief aus dem Gefängnis seltsam anmutet. Und das Thema ist die Freude. Mitten aus der Haft hat Paulus einen Brief verfasst, der die Freude zum Thema hat. Freude ausstrahlt und zur Freude auffordert. Lesen Sie mal Philipper 4, 1 bis 7 zu Hause. Er spricht für die enorme geistliche Reife und Kraft des Paulus, dass er die lange Haft, nicht nur seelisch unbeschadet überstanden hat, sondern dass er aus der Haft heraus andere zur Freude in Christus und an Christus ermutigen konnte. So ist der Philipperbrief ein eindrucksvolles Zeugnis für die Gegenwart Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes im Leben der Glaubenden geworden. Gehen wir einen Schritt weiter, das Buch der Zwischenbilanz. Ich kann Sie trösten, wir haben schon weit über die Hälfte geschafft. Weit über die Hälfte, nicht mehr so viel. Wird es immer kürzer. Kapitel werden immer kürzer. Das Buch der Zwischenbilanz. Wir haben gesagt, die ersten 25 Jahre der christlichen Gemeinden waren Jahre des Aufbaus und der Grundlegung. Es waren auch Jahre der Spannung, der Verfolgungen, der Frustrationen und Probleme. Aber die gute Nachricht vom Frieden mit Gott durch Jesus lief doch noch ziemlich unbehindert durch die Länder. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet von diesen ersten, noch relativ unbelasteten 25 Jahren. Sie berichtet von der Entstehung und dem Leben der Urgemeinde in Jerusalem. Apostelgeschichte 2 bis 8. Sie berichtet weiter von der Missionsarbeit des Petrus und Philippus, Apostelgeschichte 9 bis 12. Von der ersten Missionsreise des Paulus, Apostelgeschichte 13 bis 14. Dem Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15. Der zweiten und der dritten Missionsreise des Paulus, Kapitel 16 bis 21. Und dann seiner Verhaftung und Überstellung nach Rom als Gefangener. Apostelgeschichte 21 bis 28. Die Apostelgeschichte ist ein Buch der Zwischenbilanz. Sie blickt zurück auf 25 Jahre intensiver Missions- und Gemeindegründungsarbeit. Sie stellt dar, wie der Missionsauftrag Jesu, Apostelgeschichte 1, Vers 8, in Angriff genommen wurde. Sie stellt dar, wie er ausgeführt wurde. Sie stellt dar, wie es war. Ohne die Berichte der Apostelgeschichte wüssten wir über die Zeit der ersten christlichen Gemeinden herzlich wenig. Aber die Apostelgeschichte ist mehr als nur ein Bericht, der historische Fakten und Entwicklungen auflistet. Die Apostelgeschichte ist gleichzeitig ein Buch der Souveränität Gottes. Sie stellt das souveräne Handeln Gottes dar, der die Boten des Evangeliums lenkt und begleitet. Sie stellt dar, wie trotz größter Hindernisse das Wort Gottes sich ausbreitete und Fuß fasst in den Herzen der Menschen. Sehr wahrscheinlich hat Lukas Quellen zur Abfassung seines Buches benutzt. Im Vorwort zu seiner Darstellung des Lebens Jesu, also im Vorwort zum Lukas-Evangelium, hat er die Verse geschrieben, die Sie jetzt schon kennen. Ich lese ihn nochmal vor. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, die uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte sind ein Werk in einem Doppelband. Und darum können wir voraussetzen, dass das Vorwort am Anfang für beide Teile des Buches gilt. Das heißt, Lukas hat Augenzeugen befragt, die von Anfang an dabei gewesen sind. Für die Berichte aus der Jerusalemer Urgemeinde in der Apostelgeschichte dürfte der Ansprechpartner vor allem Jakobus gewesen sein. Die Apostelgeschichte berichtet in Kapitel 21, 16 bis 19 von einer Begegnung zwischen Lukas und Jakobus. Was die Missionsreisen des Paulus angeht, so hat Lukas über weite Strecken an ihnen teilgenommen und konnte so aus erster Hand Informationen über die Arbeit und Erfahrungen des Paulus bekommen. Ganz besonders interessant sind die Wir-Berichte in der Apostelgeschichte, in denen Lukas aus eigener Anschauung und Erfahrung berichtet. Können Sie lesen, Apostelgeschichte 16, 10 bis 40 und dann Kapitel 20 bis 28, da tauchen sie immer wieder zwischendurch auf. Lukas berichtet nichts über den Prozess gegen Paulus und er erwähnt auch seine Hinrichtung nicht. Und damit ist klar, dass die Apostelgeschichte aller Wahrscheinlichkeit nach Anfang der 60er Jahre zwischen 60 und 62 nach Christus niedergeschrieben worden ist. Die Bibelkritik hat über den Wert der Apostelgeschichte als historischen Bericht ein sehr kritisches Urteil gefällt. Sie führt die Berichte der Apostelgeschichte auf das Wunschdenken und die blühende Fantasie des Lukas zurück, der Paulus ein Denkmal habe setzen wollen, ohne ihn genauer zu kennen. Dieses Urteil muss in Erstaunen versetzen. Denn viele Berichte der Apostelgeschichte werden durch Notizen in den Paulusbriefen direkt bestätigt. Ich greife mal ein paar Beispiele heraus. Die Apostelgeschichte berichtet von der Flucht des Paulus aus Damaskus. Apostelgeschichte 9, 23 bis 25. Er wurde dabei, Fahrstuhl antiker Prägung, mit einem Korb an der Stadtmauer heruntergelassen. Eine direkte Bestätigung dieses Berichtes findet sich in 2. Korinther 11, 32 bis 33. Weiter. Die Apostelgeschichte berichtet davon, Apostelgeschichte 20, 1 bis 16, dass Paulus am Ende der dritten Missionsreise noch einmal Griechenland besucht und von da aus nach Troas gereist sei. Eine direkte Bestätigung dieses Berichtes findet sich in 2. Korinther 2, 12 bis 13. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus 3 Jahre nach seiner Bekehrung in Jerusalem gewesen sei und einige Apostel gesehen habe. Apostelgeschichte 9, 26 bis 27. Eine direkte Bestätigung dieses Berichtes findet sich in Galater 1, 18 bis 19. Die Liste ließe sich verlängern. Weiter. Die Apostelgeschichte enthält eine Fülle von Namen, von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die wir aus anderen Quellen kennen. Gallio, den Statthalter in Achaia zum Beispiel. Oder Porcius Festus, den Statthalter in Caesarea. Oder Felix, den Prokurator in Judäa. Lukas erweist sich zudem als wohlvertraut mit dem römischen Recht und mit den kulturellen Gegebenheiten in Kleinasien und Griechenland. Er kennt zum Beispiel den Diana-Kult in Ephesus. Dass Lukas auch geografisch bestens informiert war, werden wir gleich sehen. Das skeptische Urteil der Bibelkritik erweist sich damit als ein Vorurteil, das auch dadurch nicht besser wird, dass es in stereotyper Weise immer wiederholt wird. Und das wird in besonderer Weise an einem Bericht der Apostelgeschichte deutlich, der lange Zeit in besonderer Weise der Kritik der Bibelkritiker ausgesetzt war. Und das ist der Bericht von der Seefahrt des Paulus nach Rom, dem Schiffbruch und der Landung auf der Insel Melite. Ich habe bewusst Melite gesagt und nicht Malta, wie das wahrscheinlich in Ihrer Bibel drinsteht. Paulus war nie auf Malta. Und die Apostelgeschichte sagt auch nirgends, dass er es war.
Schaut man in den Bericht in Apostelgeschichte 28 hinein, liest man in Vers 1: Und als wir vom Schiffbruch gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Da steht Melite im griechischen Text, nicht Malta. Bibelkritische Forscher haben angenommen, dass mit Melite nur Malta gemeint sein könne. Und darum haben sie Melite mit Malta übersetzt und so steht es in ihrer Bibel drin. Aber es steht nicht so da. Melite heißt übersetzt die Honigreiche. Und es ist so, dass in der Antike etliche Inseln diesen Namen trugen oder ihn zu ihrem wirklichen Namen als Beinamen trugen. Und jetzt kommt der historisch-kritische Kunstgriff. Ja, heißt es. Da sieht man es wieder. Wie unzuverlässig Lukas berichtet. Da steht doch in Vers 4 bis 5 in Kapitel 28, dass Paulus von einer Giftschlange gebissen wurde und alle erwarten, dass er sterben wird. Paulus aber schleudert das Tier ins Feuer und geht davon, als wäre nichts geschehen. Auf Malta gibt es doch gar keine Giftschlangen. Also, so der historisch-kritische Schluss, zeigt sich, dass Lukas sich geografisch nicht auskennt. Denn er weiß ja über die Tierwelt, über die Fauna auf der Insel Malta gar nicht Bescheid. Die ganze Romfahrt des Paulus dürfte von daher eine blanke Erfindung des Lukas sein. So zum Beispiel Ernst Hähnchen in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte. Das ist ein klassisches Beispiel. Ich drösele es Ihnen nochmal auf. Die Argumentation. Erst wird eine Annahme getroffen. Mit Melite kann nur Malta gemeint sein. Und wenn dann die Beschreibung der Insel in der Apostelgeschichte mit der Insel Malta nicht zusammenpasst, dann haben nicht etwa die Forscher Unrecht mit ihrer ersten Annahme, Melite sei Malta, sondern Lukas hat Unrecht und hat die ganze Geschichte aus der Luft gegriffen. Wie überaus voreilig. Ein bis dahin gänzlich unbekannter Theologe namens Heinz Warnecke hat sich vor ein paar Jahren daran gemacht und den Bericht von der Seefahrt des Paulus und dem Schiffbruch und der Landung auf der Insel Melite genau überprüft. Lukas macht nämlich, und das steht auch wieder in den Bibeln nur sehr ungenau drin, Lukas macht einige sehr präzise nautische und meteorologische Angaben über Winde, Wassertiefen und auch über die Landungsstelle auf der Insel. Und dann machte Warnecke eins, er zog nautische Bücher zu Rate, ungewöhnlich für einen Theologen. Und er überprüfte auch nautische Bücher aus dem Mittelalter, von Kapitänen geschrieben, die auf dem Mittelmeer schipperten. Er überprüfte die Strömungsverhältnisse im Mittelmeer, die Windverhältnisse, die im Winter im Mittelmeer herrschen. Er sprach mit erfahrenen Mittelmeerschiffern und kam zu dem Schluss, Paulus war nie auf Malta. Es war rein unmöglich. Das werde ich Ihnen jetzt vorführen. Zunächst mal gibt Lukas den Namen des Meeresteiles an, in dem Melite liegt, nämlich die Adria. Apostelgeschichte 27. Und in der Antike bezeichnete der Begriff Adria das Meer zwischen Apennin und Balkanhalbinsel. Gelb angemalt. Zur Adria gehörten die westgriechischen Inseln sicher dazu, Ganz gewiss aber Malta nicht.
Sehen Sie Malta?
Ganz klein und rot links in der Ecke.
Liegt völlig außerhalb des gelben Bereiches, liegt völlig außerhalb der Adria. Weiter. Lukas benennt die Winde, die das Schiff übers Meer wirbelten, und zwar mit sehr präzisen Begriffen. In Deutschen steht dann immer nur Sturm oder ganz fantasievoll heulender Sturm. Was Lukas aber tatsächlich im griechischen Text präsentiert, sind meteorologische Begriffe. Also, er schreibt, dass die Fahrt von Kreta aus, sehen Sie Kreta, ganz in Blau, die Fahrt von Kreta aus beginnt mit einem Notoswind. Notos ist ein Süd-Südostwind. Apostelgeschichte 27, 13, die sind also gegen den Wind gekreuzt. Danach gerät das Schiff in einen Typhonikus. Hören Sie was? Typhonikus, Taifun, ein Wirbelsturm, der ein Nord-Nord-Ost-Wirbelsturm ist, in Nord-Nord-Ost-Richtung zieht. Das tun in der Tat alle Zyklone auf der Nordhalbkugel der Erde. Das hängt mit der Erdrotation zusammen. Sie ziehen von West nach Ost. Von West nach Ost. Okay? Und jetzt schauen wir uns das mal auf der Karte an. Hier ist eine Wetterkarte. Wo A steht, sehen Sie einen Typhonikus. Sehen Sie da, wie sich die Wolken drehen? Das ist ein Zyklon. Der dreht sich, ja? Also Sie dürfen sich das nicht vorstellen, dass der jetzt einfach so glatt und stringent in Nord-Nordost sich bewegt, sondern er dreht. Und alles, was in seinen Bereich kommt, wird gedreht, wird mitgedreht, ja? Kann also irgendwohin verschlagen werden, wird aber die Großrichtung Nord-Nordost einhalten, weil insgesamt der Zyklon in Richtung Nord-Nordost zieht. Und jetzt schauen wir uns das auf der Karte an. Von Kreta ging die Fahrt los mit dem Schiff, das dummerweise Getreide an Bord hatte. Das hat den Schiffern große Schwierigkeiten gemacht, als sie in den Sturm kamen. Das Boot schlug nämlich voll. Und jetzt überlegen Sie mal, was passiert, wenn das Getreide voll wird, feucht wird. Ja, das ist wie Grießbrei. Ja. Das macht Knack und dann ist das Schiff hin. Deswegen haben sie das kostbare Getreide über Bord geworfen, weil sie davor Angst hatten, dass es quillt, was ja Getreide bekanntlich macht. Also von Kreta ging die Fahrt los. Und diese gestrichelte Strecke, das ist die Strecke, die sie eigentlich fahren wollten. Das war die übliche Strecke, wenn man nach Italien, nach Rom wollte. Man fuhr nach Phoenicus, ja, in Messenien. Diese Spitze da unten, dieser Landesteil heißt Messenien. Da wollten sie hin und überwintern. Und da hat der Sturm sie gepackt auf dieser Strecke. Und dann ist das Schiff gewirbelt worden, ja, Zyklon, Typhonikus, Sie erinnern sich, was machen die Leute? Sie sind in diesem Nord-Nord-Ost-Zyklon und sie reffen die Segel und sie werfen die Treibanker aus. Aber ihre Großrichtung ist Nord-Nord-Ost. Wie soll ein Schiff, das in einem Wirbelsturm mit Richtung Nord-Nord-Ost gerät, nach Westen auf Malta kommen? Ein antikes Getreideschiff konnte in 14 Tagen Malta erreichen, wenn der Wind unter allergünstigsten Bedingungen beständig nach Westen blies und das Wetter besonders gut war. Paulus und seine Bewacher trieben 14 Tage auf dem Meer, aber nicht bei besten Winden nach Westen, sondern nach Nord-Nordost. Wie sollten sie da in 14 Tagen die 900 Kilometer nach Malta schaffen? Das ging nicht. Und deswegen darf ich Ihnen ganz im Vertrauen mitteilen, dass die Landung des Apostels Paulus auf Malta ein Seemannsgarn ist. Ein Seemannsgarn, das historisch-kritische Forscher ausgeheckt haben. Warnecke hat dann weiter geforscht. Er hat errechnet, wo ungefähr Paulus mit dem Schiff gelandet sein müsste, wenn man die Wind- und Strömungsverhältnisse, die kommen noch hinzu, berücksichtigt. Und siehe da, er wurde fündig. Warnecke entdeckte vor der Küste Griechenlands die rot angemalte kleine Insel Kefalenia. Sie liegt in der südwestlichen Adria und dann hat Warnecke Lotuntersuchungen gemacht. Er ist also rausgefahren vor die Insel und hat genau nachgemessen, wie die Wassertiefen sind, hat also die Angaben des Lukas überprüft. Siehe da, die Wassertiefen vor der Insel entsprachen genau den von Lukas angegebenen Lottiefen. Apostelgeschichte 27, 28 können Sie die finden, der angegeben. Auch die in Apostelgeschichte 27, 41 erwähnte Landzunge fand sich in der Bucht von Kephallenia, an der Bucht. Bei Ihnen in der Bibel steht Sandbank. Das hat damit zu tun, dass es vor Malta eine Sandbank gibt. Und deswegen hat man Landzunge kurzerhand mit Sandbank übersetzt, weil das besser passt. Da steht aber im Griechischen nicht Sandbank, sondern Landzunge. Und das ist ein Unterschied. Heinz Warnecke hat dann die ganze Insel erforscht und stellte fest, dass die in Apostelgeschichte 28,4 erwähnte Sandviper, Vipera amodytes, auf der Insel Melite äußerst heimisch ist und dort die Einwohner seit Jahrhunderten bedroht. Auf Malta ist seit der Antike allerdings keine einzige Giftschlange bekannt gewesen. Besonders interessant ist dann noch eine Bemerkung des Lukas in Apostelgeschichte 28,2. Er bezeichnet nämlich die Einwohner von Melite als Barbaren. Da steht im Griechischen Barbaroi. Bei ihnen steht da Leute. Das ist falsch übersetzt. Barbaroi. Warnecke wies nun nach, dass die Bewohner von Kephallenia einem griechischen Volksstamm angehörten, der damals eindeutig zu den Barbaren gezählt wurde, während auf Malta nur römische Veteranen, also Römer, und Griechen wohnten, die Lukas gewiss nicht als Barbaren bezeichnet hätte. Damit war klar, Paulus war nie auf Malta, Lukas auch nicht, sondern landete auf seiner Fahrt nach Rom an der Insel Kephallenia, die, und das muss man vermuten, das wissen wir nicht genau, die wie etliche Inseln damals den Namen oder Beinamen Melite trug. Der Bericht des Lukas war damit als verlässlich erwiesen. Für die Bibelkritiker brachte das das endgültige Ende einer liebgewordenen, aber leider unzutreffenden Theorie und für Warnecke den Doktortitel. Und das war auch was Schönes. Die Apostelgeschichte des Lukas trägt also alle Kennzeichen einer erstklassig recherchierten historischen Darstellung, die sich in ihren Angaben gerade bei näherer Prüfung immer wieder als zuverlässig erweist. Gehen wir einen Schritt weiter. Die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts brachten für die christlichen Gemeinden im Römischen Reich eine Zeit rascher Veränderungen mit sich. Und dieser Zeit des Umbruchs wollen wir uns jetzt noch zuwenden. Wir haben gesagt, die Kirche der ersten 25 Jahre war eine Apostelkirche. Die Apostel übten direkt, umfassend und persönlich die Leitung aus. Anfang bis Mitte der 60er Jahre allerdings wurde absehbar, dass ein Umbruch bevorstand. Bis dahin hatte es hier und da Christenverfolgungen gegeben, aber sie waren zeitlich und räumlich begrenzt gewesen. Das änderte sich, als Kaiser Nero Mitte der 50er Jahre an die Macht kam. Nero war der erste Kaiser, der planmäßig und organisiert die Christen im Römischen Reich verfolgen ließ. Anfang der 60er Jahre wurde es dann für die Christen im Römischen Reich ernst. Paulus wurde verhaftet, Jakobus getötet. Und es war absehbar, dass auch die anderen Apostel über kurz oder lang inhaftiert werden würden. Was sollte dann werden? Eine Kirche ohne Leitung wäre eine leichte Beute für Kaiser Nero. Die Apostel mussten handeln. Irgendwie mussten sie die Gemeinden sturmfest machen. Und in dieser Zeit entstanden die Briefe, die Bücher des Umbruchs. Es sind Briefe, die die Gemeinden vorbereiten auf die kommende, schwierige Zeit. Paulus hat ganz nüchtern gesehen, was da kam. Und er hat sich bemüht, in der ihm verbliebenen kurzen Zeit das Nötige zu tun. Und die Briefe des Paulus in dieser Umbruchszeit, die gehen dann auch nicht mehr an Gemeinden, sondern die gehen an Gemeindeleiter. Und ihr Schwerpunkt liegt mir nicht mehr so sehr auf den inhaltlichen Fragen, sondern jetzt geht es um Strukturen. Jetzt geht es vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem darum, den Gemeinden stabile Leitungsstrukturen zu geben und fähige Leiter zu bestimmen, die der Verantwortung gewachsen sein würden. Die Zeit des Umbruchs verlangte neue Maßnahmen. Interessant ist nun, wie die bibelkritische Forschung die Briefe der Umbruchszeit beurteilt. Sie kommt zu höchst erstaunlichen Ergebnissen. Sowohl die Petrus- als auch die Paulusbriefe des Umbruchs, also die Timotheusbriefe und so weiter, Titus, werden kurzerhand ihren Verfassern, Petrus und Paulus, abgesprochen und weit ins zweite Jahrhundert verlegt. Die genannten Briefe sollen aus der Hand von Paulus bzw. Petrus Schülern stammen, die unter dem Pseudonym ihrer Lehrer schrieben. Fragt man nach den Gründen für diese Annahme, stößt man auf eine ausgesprochen verräterische Argumentation. Ich möchte sie mit dem Kurzwort anarchisch-charismatisches Vorurteil benennen. Anarchisch-charismatisches Vorurteil. Was steckt dahinter? Innerhalb der bibelkritischen Forschung geistert das Phantom einer leitungslosen oder jedenfalls leitungsarmen, also anarchischen Kirche herum. Insbesondere von dem Neutestamentler Ernst Käsemann ist bekannt, dass er sich die Kirche des ersten Jahrhunderts gern als eine Kirche ohne Leitung vorstellte. Jeder brachte seine Gaben ein, es herrschte so eine Art kreatives Chaos. Und das Ganze war so etwas in der Vorstellung von Ernst Käsemann wie eine charismatische Basisdemokratie. Geordnete Ämter kamen erst, so seine Sicht, im Laufe des zweiten Jahrhunderts. Da, so die Vorstellung, da war es dann mit der herrlichen Freiheit zu Ende. Da kamen die Ämter, da wurde alles starr und tot. Und in manchen theologischen Lehrbüchern laufen die Timotheus- und Titus- und Petrusbriefe unter der Überschrift frühkatholische Briefe. Das ist natürlich eine Wertung und eine unfaire dazu. Bei katholisch, da denken natürlich alle irgendwie an Muff und Enge, an Unfreiheit und schnöde Gängelei. Und das will natürlich keiner. Innerhalb der neutestamentlichen bibelkritischen Forschung blickt man mit Kühle und Distanz auf diese Briefe. Und es ist natürlich klar, dass Paulus sich nach Meinung der überwiegenden Mehrheit der Bibelkritiker niemals in die schnöden Niederungen der Diskussion um Ämter und Gemeindestruktur begeben konnte. Er kann diese Briefe einfach nicht geschrieben haben. Paulus war kreativ und brillant und darum konnte er sich nicht um so profane Dinge wie Leitung und Dienste gekümmert haben. Und das ist das anarchisch-charismatische Vorurteil. Es ist letztlich der Grund dafür, dass man die Bücher des Umbruchs kurzerhand ins zweite Jahrhundert verlegt. Da ist man sie sozusagen erstmal los. Mit seriöser Forschung hat das nichts zu tun. Es lässt sich nämlich nachweisen, dass die Kirche Jesu Christi von Anfang an eine Kirche mit ausgeprägten Leitungsstrukturen war. Das fing bereits bei Jesus und seinen Jüngern an und setzte sich dann in den Gemeinden fort. Bereits im 1. Korintherbrief fordert Paulus seine Leute auf, sich ihren Leitern unterzuordnen. 1. Korinther 16, 15 bis 16. Und wenn wir in den Philipperbrief schauen, der ja auch unbestritten ein Paulusbrief ist, da lesen wir in Kapitel 1, Vers 1, halten Sie sich fest, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi und dann samt den Bischöfen und Diakonen. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 berichtet dazu, dass es bereits in der Urgemeinde verschiedene Ämter gab, Diener des Wortes und Diakone, die von der Gemeinde gewählt wurden. Leitungsstrukturen und Ämter gab es von Anfang an. Die Fiktion einer anarchisch-charismatischen Basisgemeinde ist eine Fata Morgana, entstanden in den Hirnen von Theologen, die offensichtlich wenig praktische Gemeindeerfahrung hatten. Sonst hätten sie nämlich gewusst, dass es ohne geordnete Leitungsstrukturen in einer Gemeinde einfach nicht geht. Also, die Kirche war von Anfang an eine Kirche mit geordneten Leitungsstrukturen. Aber nun, in der Zeit des Umbruchs, wurden die immer wichtiger. Und darum treten die Leitungsstrukturen in den Briefen des Umbruchs stärker hervor. Möglicherweise hat Paulus gegen Ende der dritten Missionsreise den ersten Timotheusbrief von Melite aus an Titus, mit dem ersten Titusbrief von Melite aus an Titus auf Kreta geschrieben. Der zweite Timotheusbrief kommt wahrscheinlich aus der Haft in Rom. Wenn das so ist, Sie merken, ich formuliere vorsichtig, weil wir das nämlich nicht genau wissen. Wenn das so ist, dann wären die Timotheus- und der Titusbrief zwischen 57 und 62 nach Christus entstanden. Denkbar ist aber auch, dass Paulus aus der römischen Haft noch einmal für einige Jahre freikam. Das berichtet uns nämlich andeutungsweise der Clemensbrief aus dem Jahre 96 nach Christus. Clemens war ein Bischof. Und der berichtet, dass Paulus also aus römischer Haft noch einmal freikam und dann um 67 nach Christus erneut verhaftet wurde und aus dieser Haft dann den zweiten Timotheusbrief schrieb. Welche der beiden Möglichkeiten die richtige ist, ob die Timotheus- und der Titusbrief vor 62 oder danach entstanden, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber sicher, dass sie in den letzten Lebensjahren des Paulus entstanden. Timotheus war der Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdischen Mutter. Er kam aus Lystra und war einer der wichtigsten Mitarbeiter des Paulus. Zeitweise hat er ihn auch vertreten. In 6 Briefen des Paulus steht er mit im Eingangsgrußwort und an Timotheus, Gemeindeleiter in Ephesus, hat Paulus dann die Timotheusbriefe geschrieben, an Titus, Gemeindeleiter auf Kreta, den Titusbrief. 3 große Themen haben diese Briefe. An erster Stelle herausragend und wichtig, Gemeindeleitung. Paulus beschreibt die Auswahlkriterien für Bischöfe, Diakone und Gemeindevorsteher. Können Sie nachlesen. 1. Timotheus 3, 1 bis 13. 1. Timotheus 5, 17 bis 25, Titus 1, 5 bis 9. Und dann gibt er weiter Regeln für das Zusammenleben der Gemeinde. Man spürt förmlich, wie Paulus bemüht ist, in das Leben der Gemeinde möglichst klare Strukturen hineinzubringen, um sie so sturmfest zu machen. Und dann steht an zweiter Stelle das Thema Irrlehre. Paulus weiß, dass die Gnosis weiter eine starke Bedrohung für die Gemeinden sein wird. Und so setzt er sich in diesen Briefen mit ihr auseinander. 1. Timotheus 1, 3 bis 11, 1. Timotheus 4, 1 bis 5, Titus 1, 10 bis 16. Und dann ist höchst interessant ein Satz aus dem Ende des 1. Timotheusbriefes. Dort nennt Paulus die Gnosis sehr deutlich beim Namen. Er schreibt dort, Kapitel 6, Vers 20 bis 21, O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Gnosis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. In den Briefen der Grundlegung hat Paulus die Wahrheit Gottes niedergelegt. Jetzt, in der Zeit des Umbruchs, bittet er Timotheus inständig, O Timotheus, er bittet ihn inständig, diese Wahrheit zu bewahren und treu an die Gemeinden weiterzugeben. Paulus war sich also bewusst, dass mit der Zeit der Apostel eine besondere Zeit zu Ende ging. Eine besondere Zeit, in der Gott durch die Apostel abschließend Wahrheit offenbarte und für ihre Niederschrift sorgte. Für die Generation nach den Aposteln galt und gilt das Festhalten und Bewahren der Wahrheit Gottes. In diesem Zusammenhang gehört auch die Mahnung, die Paulus im 2. Timotheusbrief an seinen Mitarbeiter und Vertrauten schickt. Er schreibt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dann dieser Spitzensatz. Denn alle Schrift, von Gott eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 14 und 16. An dritter Stelle in den Briefen an Timotheus und Titus steht dann das Thema Verfolgung und das Standhalten in der Verfolgung. Klar, denn die Verfolgung nahm ja zu. Paulus stand vor der Aufgabe, alte, aber auch junge Menschen darauf vorzubereiten, dass sie ihr Leben um Jesu Willen verlieren könnten. Er stand vor der Aufgabe, Menschen darauf vorzubereiten, dass sich ihre Träume und Wünsche an das Leben in dieser Welt möglicherweise nicht mehr erfüllen würden. Keine leichte Aufgabe. Paulus hat die Dinge sehr nüchtern und ohne Schnörkel beim Namen genannt. Er schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Aber dann nennt er auch die große Perspektive, die für alle gilt, die ihr Leben um Jesu Willen verlieren. Er schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 11 bis 12, das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mit leben. dulden wir, so werden wir auch mit herrschen. Zu den Briefen des Umbruchs gehören auch die Petrusbriefe. Stehen da auch mit dran. Petrus hat sie wahrscheinlich Mitte der 60er Jahre in Rom abgefasst. Das nimmt man deswegen an, weil die Stadt Rom bei ihm verschlüsselt genannt wird, unter dem Namen Babylon. Das war damals unter Christen eine gängige Verschlüsselung. Lange Zeit war unbestritten, dass Petrus der Verfasser der Petrusbriefe sei. Beide Briefe nennen ihn eindeutig als Verfasser. Und Petrus gibt sich zusätzlich auch noch als Augenzeuge der Verklärung Jesu zu erkennen. Er berichtet also davon. Es gibt also den Bericht über die Verklärung Jesu nicht nur in den Evangelien, sondern sie gibt es auch noch im Petrusbrief. 2. Petrus 1, 17 bis 18. Können Sie vergleichen mit Markus 9, 2 bis 7. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden dann Zweifel an der Verfasserschaft des Petrus laut. Und interessanterweise, und das ist einzig, wurde für die Begründung der Zweifel der Verfasserschaft des Petrus die Bibel benutzt. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 wird nämlich berichtet, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen in Jerusalem und wie sie alle erstaunt sind über den Mut der beiden. Und dann heißt es da wörtlich in Vers 13, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Jetzt können Sie sich vorstellen, was nun abgeht. Bibelkritische Exegeten sagen nun, ein einfacher israelitischer Fischer könne unmöglich solche Briefe geschrieben haben. Trotz der eindeutigen Verfasserangabe und trotz der Tatsache, dass der Verfasser der Petrusbriefe sich als Augenzeuge des Wirkens und Lebens Jesu zu erkennen gibt. Nehmen wir Maß an dieser Argumentation. Konnte Petrus die Petrusbriefe schreiben? Zunächst ist zu berücksichtigen, dass Fischer in Israel keineswegs zur Arbeiter, sondern zur unteren Mittelschicht gehörten. Der Neutestamentler Rainer Riesner hat das in seinem Buch Jesus als Lehrer deutlich herausgearbeitet. Fischer gehörten neben den Zöllnern und den Handeltreibenden zu denen, die neben Hebräisch in der Regel auch noch Griechisch sprachen. Sie wissen, Griechisch war verbreitet. Weiter, Petrus war nicht irgendwer. Petrus hatte seine Familie, seinen Beruf, sein ganzes gesichertes Leben für die Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu hinter sich gelassen. Später hatte er seine Frau wieder dabei. Und er war ein Jünger Jesu geworden. Der Mann war hoch motiviert. Und dann ging er 3 Jahre lang, ohne Unterbrechung, in die Schule bei dem vollmächtigsten Redner und Prediger aller Zeiten, bei Jesus aus Nazareth. Petrus lernte bei Jesus. Er wurde förmlich ausgebildet, er wurde ausgesandt. Sollte das ohne Spuren geblieben sein bei ihm? Und dann bedenken Sie, zwischen der Berufung des Petrus durch Jesus und der Niederschrift der Petrusbriefe liegen rund 30 Jahre, in denen Petrus ununterbrochen lehrte und predigte. Sicher auch auf Griechisch. Sollte er in diesen 30 Jahren nicht gelernt haben, sich auszudrücken als Diener des Wortes? Interessant ist auch, dass die Reden des Petrus, wie sie in der Apostelgeschichte überliefert werden, und die Petrusbriefe immer wieder Ähnlichkeit in der Ausdrucksweise aufweisen. So taucht zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, 42 der Ausdruck Richter der Lebenden und Toten für Jesus in einer Petrusrede auf. Ganz genau derselbe Ausdruck, nur diesmal in Verbform, findet sich dann im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 5. Oder in Apostelgeschichte 4, Vers 10 bis 11 zitiert Petrus in einer Rede Psalm 118, Vers 22 und bezieht ihn auf Jesus. Schlägt man dann den 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 7 bis 8 auf, stellt man fest, dass auch dort Psalm 118, Vers 22 wörtlich zitiert und auf Jesus bezogen wird. Und schaut man dann Matthäus 21, 42 an, dann findet sich dort dasselbe Psalmzitat, aber diesmal im Munde Jesu, der es auf sich und sein Leben bezieht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Man kann sich förmlich vorstellen, wie Petrus damals dabei war, als Jesus diese Worte sagte und wie sie sich in seine Seele eingebrannt haben. Und wie er dann später, als er die Petrusbriefe schreibt, sich daran erinnert und es niederschreibt. In Apostelgeschichte 1, Vers 18 taucht in einer Petrusrede die sehr seltene Wendung Lohn der Ungerechtigkeit auf. Sie findet sich wieder im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 13 und 15. Die Liste ließe sich übrigens verlängern, aber ich will sie nicht langweilen. Konnte Petrus die Petrusbriefe schreiben? Die Antwort ist klar, er konnte. Das Argument, der Fischer Petrus wäre rein unfähig gewesen, diese Briefe zu verfassen, geht von falschen Voraussetzungen aus und ist nicht haltbar, nicht stichhaltig. Einige Kritiker haben dann noch eingewandt, es sei doch aber in der Kirche des 3. Jahrhunderts noch umstritten gewesen, ob der 2. Petrusbrief nun echt sei. Das stimmt. Die Kirche des 3. Jahrhunderts hat in der Tat gefragt, ob Petrus den 2. Petrusbrief geschrieben hat. Aber auch hier lohnt es genau hinzugucken. Warum? Petrus wurde, wie der 2. Petrusbrief ankündigt, bald nach der Niederschrift des Briefes in Rom hingerichtet. 2. Petrus 1, 13 bis 15. Das heißt, Petrus hatte nicht mehr die Möglichkeit, die Urheberschaft an diesem Brief zu bestätigen. Und dann, woher kamen im 3. Jahrhundert die Zweifel an der Echtheit des 2. Petrusbriefes? Die kamen daher, dass in der Kirche Schriften auftauchten, die allesamt von Petrus stammen sollten. Petrus-Offenbarung, Petrus-Evangelium, Petrus-Akten. Und dergleichen. Alle diese Schriften, inklusive 2. Petrusbrief, wurden daraufhin sehr kritisch überprüft und allein der 2. Petrusbrief wurde 397 nach Christus, also im 4. Jahrhundert, auf dem 3. Konzil von Karthago offiziell als apostolisch bestätigt. Alle anderen kursierenden Schriften wurden ausgeschieden. Inhaltlich konzentrieren sich die Petrusbriefe auf Trost, Ermahnung und praktische Verhaltensmaßregeln für den Alltag. Ich habe jetzt noch 6 Seiten. Wollen wir eine Pause haben oder nicht? Durchziehen? Gut. Die Christen in der nördlichen Türkei, für die diese Briefe bestimmt sind, werden zum Ausharren in der Verfolgung, zum Verzicht auf Rache und zu einem geheiligten, vorbildlichen Leben ermutigt. Besonders der 2. Petrusbrief mahnt, das geistliche Wachstum auch unter dem äußeren Druck nicht zu vernachlässigen und angesichts umlaufender Irrlehren die Wahrheit des Wortes Gottes festzuhalten. Er schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir nun das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. 2. Petrus 1, 16 bis 21. Die Jahre des Umbruchs waren schwierige Jahre. Die Irrlehre der Gnosis stiftete weiter Unsicherheit und Verwirrung. Und so ist es kein Wunder, dass gerade die letzten Briefe des Neuen Testamentes sich immer wieder mit der Verfälschung der Wahrheit auseinandersetzen. Der Judasbrief widmet sich diesem Thema, wahrscheinlich zwischen 67 und 80 nach Christus verfasst. Und auch die Johannesbriefe kämpfen genau an dieser Linie. Der Verfasser der Johannesbriefe wird in den Briefen selbst nicht genannt. Wird kein Absender genannt. Der einheitliche Stil lässt aber darauf schließen, dass alle Briefe von einem und demselben Verfasser stammen müssen. Im 2. und 3. Johannesbrief findet sich dann noch ein Hinweis. Der Absender wird dort als der Älteste bezeichnet. Das war damals ein Wort, das nicht nur für Mitglieder im Leitungsteam von Gemeinden verwendet wurde, sondern auch besonders für Apostel und Augenzeugen des Lebens Jesu. Zusätzlich macht der 1. Johannesbrief deutlich, dass der Verfasser der Johannesbriefe ein Augenzeuge Jesu ist. Daraus kann man mit einiger Sicherheit schließen, dass der Verfasser der Johannesbriefe ein Apostel war Und nimmt man dann die sprachliche Nähe zum Johannesevangelium dazu, legt sich der Schluss zwingend nahe, dass Johannes, der Verfasser des Johannesevangeliums, auch die Johannesbriefe geschrieben hat. Über die Abfassungszeit wissen wir fast nichts. Zwischen 60 und 90, so viel kann man sagen. Mehr nicht. Drei Themen haben die Briefe. Zum einen geht es um das Leben im Licht der Wahrheit, um die bewusste Loslösung von allem, was die Gemeinschaft mit Gott stört. Weiter hat Johannes das Leben der Gemeinde im Blick, ermahnt zu gegenseitiger Liebe und Unterordnung. Und drittens enthalten seine Briefe, schon erwähnt, die deutlichen Warnungen vor Irrlehrern, die bestreiten, dass Jesus als Mensch Gottes Sohn und Messias war. Johannes ist der einzige Apostel, der die christlichen Gemeinden persönlich durch die Zeit des Umbruchs begleiten konnte. Und aus seiner Feder kam dann auch das Buch, das als das letzte Buch der Bibel den Christen in bedrängter Zeit einen faszinierenden, großen Ausblick auf Gottes Zukunft eröffnete. Das schauen wir uns jetzt ganz schnell noch an, das Buch des Ausblicks. Die meisten Christen, nach meiner Erfahrung, begegnen die meisten Christen dem Buch der Offenbarung, und nichts anderes ist hier mit dem Buch des Ausblicks gemeint. Sie begegnen dem Buch der Offenbarung mit einer gewissen Kühle. Meist liegt das daran, dass sie irgendwann guten Willens einmal versucht haben, dieses großartige Buch zu verstehen. Und dann damit gescheitert sind. Geht vielen so. Sie haben sich redlich bemüht, die Aussagen der Johannes-Offenbarung zu verstehen, aber irgendwann ging ihnen einfach die Puste aus. Diese Erfahrung ist nicht zufällig. Das ist eine notwendige Erfahrung, denn sehr viele der Bilder in der Johannes-Offenbarung stammen direkt oder indirekt aus dem Alten Testament. Das heißt, wer die Aussagen im Buch der Offenbarung verstehen will, tut gut daran, eine solide Kenntnis des Alten Testamentes mitzubringen. Insbesondere der Propheten Hesekiel und Daniel. Und damit ist klar, unsere Schwierigkeiten beim Verstehen gerade dieses biblischen Buches sagen etwas aus über unsere Kenntnis oder Unkenntnis des Alten Testaments. Für die Christen des 1. und 2. Jahrhunderts dürfte die Johannes-Offenbarung keineswegs so schwierig gewesen sein wie für uns heute. Das Alte Testament war damals einfach noch sehr viel besser bekannt als in unseren Tagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Offenbarung 12, Vers 1. Da wird mit einem Bild eine Frau beschrieben, die mit der Sonne bekleidet ist, den Mond unter ihren Füßen hat und eine Krone bestehend aus 12 Sternen trägt. Und dann kann man sehr fantasievolle Kommentare lesen, in denen behauptet wird, die Frau sei ein Sinnbild für die christliche Gemeinde. Und dann gibt es lange Ausführungen, warum und wieso, und es wird herumgedeutet. Aber die christliche Gemeinde ist hier nicht gemeint. Das Bild erschließt sich, wenn man ganz schlicht 1. Mose Kapitel 37, 9 bis 11 aufschlägt, wo genau dasselbe Bild das Volk Israel, das Volk der Juden und nicht die Kirche beschreibt. Das ist die Sache mit Josefs Träumen. Da kommt das vor. Johannes hat das Buch der Offenbarung sehr wahrscheinlich während der Herrschaft des Kaisers Domitian im Jahre 95 oder 96 nach Christus in der Verbannung auf der Insel Patmos geschrieben. Ich sage deswegen wahrscheinlich, weil das sagen Eusebius und Clemens von Alexandrien so. Es gibt aber auch eine kleine Notiz bei dem frühkirchlichen Historiker Papias, der sagt, dass Johannes schon früher gestorben ist. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob Papias Johannes den Apostel meint oder einen, der ihm nahe stand. Wir merken, wie schwierig es manchmal ist, diese kleinen Details genau festzulegen. Ich würde aber doch denken, dass die sehr deutlichen Aussagen von Eusebius und Clemens von Alexandrien so viel doch hergeben, dass wir sagen können, sehr wahrscheinlich Offenbarung im Jahre 95, 96 geschrieben. Worum geht es in diesem Buch? Ich mache das ganz kurz. In Offenbarung 1, Vers 19 formuliert Johannes selbst, was er mit dem Buch will. Er berichtet nämlich, welchen Auftrag Gott ihm gibt. Da steht, er aber, nämlich Gott, sprach zu mir, schreibe auf, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Also, Johannes soll aufschreiben, was Gott ihm zeigen wird, und das, was Gott ihm zeigen wird, das wird die Gegenwart betreffen, das was ist, und die Zukunft, das was kommen wird. Das Buch der Offenbarung hat also zwei Teile, einen Gegenwartsteil und einen Zukunftsteil. Der Gegenwartsteil findet sich in den Kapiteln 1 bis 3, da werden 7 Gemeinden in Kleinasien konkret angesprochen, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und Johannes richtet diesen Gemeinden Botschaften des auferstandenen Jesus aus, die meisten mahnend und aufrüttelnd. Der weitaus größte Teil des Buches hat aber mit der Zukunft zu tun, Kapitel 4 bis 22. Die Frage ist nur, mit welcher Zukunft? Da geht es nun weit auseinander. Einige Ausleger meinen, Johannes schreibe über seine unmittelbar bevorstehende Zukunft, also über das erste und zweite Jahrhundert nach Christus. So sagen es die meisten bibelkritischen Neutestamentler. Andere meinen, das Buch der Offenbarung beschreibe so ganz allgemein den Weg der Kirche durch die Jahrhunderte. So hat Luther sich das vorgestellt. Und wieder andere meinen, das Buch der Offenbarung mache überhaupt nur sehr allgemeine Aussagen über die Kirche, die immer wahr seien. Jacques Ellul zum Beispiel. Ich persönlich halte alle drei Ansätze für falsch. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Das Buch der Offenbarung endet mit der Wiederkunft Jesu, der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches und dem Anbruch der Ewigkeit. Und davor beschreibt Johannes die Ereignisse, die der Wiederkunft Jesu und dem tausendjährigen Reich und dem Anbruch der Ewigkeit vorausgehen. Das heißt, Johannes präsentiert eine lückenlose Abfolge von Ereignissen und er lässt nirgendwo erkennen, dass zwischen den einzelnen Ereignissen lange Pausen oder so eintreten können. Das heißt, Johannes beschreibt die Zeitspanne, die der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgeht. Er beschreibt also nicht den Weg der Kirche durch die Jahrhunderte hindurch. Er beschreibt auch nicht seine unmittelbare eigene Zukunft und er macht auch nicht allgemeine Aussagen über die Kirche, die immer wahr sind. Er beschreibt die letzten Jahre der Menschheit vor der Wiederkunft Jesu. Er beschreibt das Gericht Gottes über die Völker und den Anbruch der neuen Welt Gottes. Dabei führt er viele Prophezeiungen des Alten Testamentes zu Ende, Daniel 9 zum Beispiel. Oder auch die Endzeitreden Jesu, Matthäus 24 bis 25. Und er beschreibt den Heilsplan Gottes in vielen wichtigen Details.
Johannes berichtet von dem Auftreten des Antichristen. Er berichtet von der Faszination, die diese Gestalt auf die Menschen ausübt. Hey, wir haben wieder was in der Leitung. Er berichtet von der Macht, die der Antichrist auf der Welt gewinnt. Und er berichtet auch von der immer offener zutage tretenden Feindschaft der Menschheit gegen Gott in diesen letzten Jahren. Johannes beschreibt eine Welt, in der das Böse zur Reife gekommen ist. Und über diese Welt vollzieht sich dann das Gericht Gottes. In den Bildern von den geöffneten Siegeln, den Posaunen und den Zornesschalen beschreibt Johannes zweierlei: die immer massiveren Auswirkungen des Gerichtes Gottes über die Welt und die immer weitergehende Verhärtung der Menschen gegen die Autorität des lebendigen Gottes. Das Buch endet mit der Wiederkunft Jesu, der Vernichtung des Antichristen, dem Beginn und der Vollendung des tausendjährigen Reiches, der Vernichtung Satans und der Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde, in der der lebendige Gott bei den Menschen wohnen und alle Tränen abwischen wird. Das Buch der Offenbarung öffnet den Blick auf Gottes große Zukunft und es rückt damit immer wieder die Perspektiven zurecht. Es ist das Buch des großen Ausblicks und steht damit zurecht als letztes Buch am Ende des Neuen Testamentes. Fazit. Bei mir gibt es immer ein Fazit. Warum schrieb Paulus Briefe? Mit dieser Frage haben wir unseren Durchgang durch das Neue Testament von der Apostelgeschichte bis zur Offenbarung begonnen. Wir haben die Bücher der Grundlegung kennengelernt und das Buch der Zwischenbilanz. Wir haben die Bücher des Umbruchs angeschaut und das Buch des Ausblicks. Und jetzt am Ende stellt sich natürlich die Frage, was machen wir damit, mit all dem? Was ziehen wir für eine Schlussfolgerung? Was ist unser Fazit? Und ich glaube, dass dies unser Fazit ist. Wir sollten sehr nüchtern sein. Von Anfang an war es schwierig für die Kirche. Von Anfang an war es schwierig für die Christen. Von Anfang an hat es die Verfälschung der Wahrheit gegeben. Von Anfang an war die Verfolgung da. Von Anfang an hat Satan attackiert und versucht, die Ausbreitung der rettenden Wahrheit Gottes zu stoppen. Von Anfang an hat es Feindschaft von Menschen gegeben, Gegnerschaft und Kämpfe. Es war niemals richtig nett für die Kirche in der Welt. Niemals. Es war niemals richtig nett für die Christen in der Welt. Und es wird niemals nett sein. Das sollten wir sehr nüchtern sehen. Die Kirche hat durch die Jahrhunderte hindurch entweder Verfolgung erlebt oder die Verfälschung der Wahrheit durch Irrlehren oder beides. Aber es hat nie Zeiten gegeben, wo es weder Verfolgung noch die Verfälschung der Wahrheit gab. Mindestens eines von beiden war immer vorhanden. Und das hängt damit zusammen, dass Satan nicht ruhen kann, solange das Evangelium von Jesus gesagt und ausgebreitet wird. Er kann nicht ruhen. Er muss dagegen ankämpfen, weil er der Vater der Lüge und der Feind Gottes ist. Die Bundesrepublik des Jahres 1994 ist ein Land, in dem es keine echte Christenverfolgung gibt. Wohl aber einen massiven Angriff der Irrlehre. Die Verfälschung, Entstellung und auch die Verhöhnung der Wahrheit gehören seit Jahrzehnten zum Alltag in unserem Land. Und seit einigen Jahren steigert sich das massiv. Nur ein paar Stichworte. Feministische Theologie, tiefenpsychologische Bibelinterpretation, Power Evangelism, Einbruch des Okkultismus, Propagierung von Homosexualität. Und diejenigen, die Verfälschung der Wahrheit betreiben, und das ist ganz wichtig, diejenigen, die Verfälschung der Wahrheit betreiben, die kommen oft nicht von außen, sondern die kommen von innen. Sie stehen innerhalb der Kirche auf. Sie sitzen nicht selten auch auf den Sesseln in den Chefetagen der kirchlichen Führungen. Vor unseren Augen geschieht genau das, was der Apostel Paulus gegen Ende seines Lebens angekündigt hat. Er hat gesagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden